Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 634. Ausgabe. Es ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr 2025 nach den Bundesligaspielen des 1. FC Union Berlin und zwar der Männer beim 1. FC Köln. Das Spiel ging mit 1:0 gewonnen. Ja, das Spiel wurde mit 1:0 gewonnen. Und den Spiel der Frauen beim 1. FC Nürnberg. Dieses Spiel wurde ebenso gewonnen und zwar mit 2:1. Und ich begrüße hier in der kleinen Schaufeide Steffi. Hallo.
Ich winke von den Plätzen 8 und 9.
Richtig. Und wir winken ebenfalls rüber in nach Berlin, Friedrichshain. Hallo Robert.
Hallo.
Und hallo Hans-Martin.
Hi.
So.
Ey, ihr merkt schon, wir sind alle energiegeladen.
Energie ist hoch.
Komplett. Genau, wie ja, aus Gummi. Wir hopsen rum wie die Flummis. Wir können kaum noch vor Energie.
Nee,
Keks also, jemand?
Ich muss ja erstmal sagen, wir konnten vergangene Woche nicht aufnehmen. Ich hatte eine podcast-relevante Verletzung. Ich konnte 2 Wochen keinen richtigen Sport machen. Das war sehr, sehr schlecht.
Du hast vor allen Dingen so gehustet, dass man vor Husten nicht gehört hätte, was du hättest sagen wollen.
Das ist richtig. Und gestern war ich das erste Mal wieder im Wald laufen. Und fühle mich, als hätte ich mit Martin Krüger eine Konditionseinheit gemacht. Alles tut weh, aber auf eine gute Art.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob das nach Konditionstraining mit Martin Krüger auch so ist.
Leute, wollen wir über das Spiel gegen Köln reden? Erstmal über die Männer.
Ja, lass machen.
Gut.
Gut, okay. Ich fange mal so an, wie ich eigentlich zuletzt öfter über Spiele der Männer geredet habe, die am Samstag stattgefunden haben. Es war ein Konferenzspiel und ich habe recht wenig davon sehen können.
Ja.
Ah.
Wir saßen vor dem gleichen Bildschirm, das gleiche trifft also auch auf mich zu. Aber es war der Moment, wo wir gesagt haben, wenn die da nicht so oft hinschalten, dann ist da nicht so viel los. Das ist ein gutes Zeichen.
Und die Konkurrenz waren ja auch andere Spiele, die wo es sehr lange 0-0 stand. Also es war jetzt gar nicht so die, also ich meine, hat Datsun bestimmt richtig viel Geld bezahlt für diese spannende Konferenz. Aber selbst bei den anderen Spielen war, glaube ich, dann doch mehr los als bei Union. Aber helft uns mal ein bisschen, wie war denn so die erste Halbzeit? Gab es die überhaupt?
Hans-Martin, willst du davon erzählen? Weil ich teile ein gewisses Nicht-Gesehen-Haben, weil ich war nämlich unterwegs und habe das Spiel im Audio-Stream verfolgen dürfen. Hab mal wieder die Sportschau Audio, den Audio-Stream genutzt. Hab also auch nicht viel gesehen. Hab aber davon gehört.
Bei mir kommt jetzt der nächste Disclaimer. Ich habe auf dem großen Fernseher das Spiel der Frauen zu Ende geguckt und nur auf dem kleinen Bildschirm das Männerspiel, die Katze schimpft hier gerade.
Die hat auch beides gesehen.
Und es hat mich komplett überfordert, 2 Screens gleichzeitig Fußball zu verfolgen. Aber was ich gesehen habe und was ja auch den Berichten entspricht, ist, dass die erste Halbzeit relativ trockene Kost war.
Ja, also ich sag's mal so, ich zitiere jetzt mal unser Fachmagazin, den Kicker. Und der hat irgendwie zur Hälfte der ersten Halbzeit geschrieben, es ist ein typisches Union-Spiel. Die Eisernen machen hinten dicht und ersticken die meisten Kölner Angriffsbemühungen im Keim.
Genau. Und das war glaube ich, das und das fand ich, also es war sehr, ich war, glaube ich, für den neutralen Fußballfreund eher nicht schön. Aber ich fand das durchaus positiv, weil da doch relativ viel Kontrolle da war in Sachen, also zumindest eigenes Tor. Und das ist mir vorhin eingefallen, als ich den Rasenfunk gehört habe, da haben die über St. Pauli gesprochen, die gut darin seien, wenn ihnen ein 0:0 reicht. Und wir sind, glaube ich, gerade in der Situation, dass uns ein Punkt in Köln erstmal reichen würde. Und das können wir ganz gut. Also gegen die meisten Mannschaften können wir erstmal dazu kommen, dass die jetzt nicht wahnsinnig viel Chancen gegen uns haben. Und insofern fand ich das zwar nicht unbedingt hübsch anzusehen, aber sehr zweckdienlich und war dann auch gar nicht so unzufrieden wie vielleicht manch anderer, ehrlich gesagt, nach der ersten Halbzeit.
Ja, würde ich es positiv sagen, wäre meine Vermutung, die wollten auch erstmal warten, was bei den Frauen noch in der Schlussphase passiert.
Genau, die haben alle heimlich mitgeschaut auf der Smartwatch oder wo auch immer. Kann man auf Smart? Nee, kann man gar nicht. Kann man nicht.
Noch aber,
nicht. Noch nicht.
Ah, das wird alles, mit KI wird das alles kommen. Und dann, dann gab es ja so ein paar Abschlüsse von Köln. Ja, so Kaminski hat da so versucht, ein bisschen Richtung Tor zu schießen, ein bisschen daneben, ein bisschen auf Renault. Und dann gab es eine Szene, Trimmel wird so Steffen Baumgart quasi gerufen, die unterhalten sich kurz und danach findet Köln wieder nicht mehr statt. Das ist irgendwie so meine Quintessenz von der ersten Halbzeit. Mehr habe ich da so nicht mitbekommen und ich hatte auch jetzt nicht das Bedürfnis, das nachzuschauen. Ich habe mir stattdessen, ich bin jetzt ganz ehrlich, die letzten 15 Minuten nochmal ein bisschen reingezogen.
Ich möchte vielleicht nicht widersprechen, eine Sache, sondern vielleicht gerade rücken, was Hans-Martin gerade gesagt hat. Weil ich wollte vor dem Spiel schon auch 3 Punkte aus Köln haben. Ist jetzt nicht so, dass ich da mit einem Unentschieden zufrieden gewesen wäre, im Sinne von, man fährt da hin und will nur Unentschieden spielen. Ich weiß, dass du es so nicht gemeint hast.
Natürlich nicht.
Ja, also das wollte ich bloß nochmal nicht, dass das so rüberkommt.
Aber es ist keine Katastrophe, wenn es ein 0-0
genau,
ist.
Genau.
Das ist so, und damit könnten wir leben. So.
Richtig, ja. Da, besser wahrscheinlich als Köln derzeit, ja.
Und alles besser als ein 7-0.
Ja.
Ja, aber gut, ist ja nun wirklich lange her. In der Bundesliga ist unsere Bilanz ja eher eine positive. Da gab es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine Niederlage, die sehr schmerzhaft war und ich leider auch mich im Stadion sah. Aber danach, der Rest war ja eigentlich ganz gut.
Das ist richtig. Hatte nur Tachi gesagt, hatte vor dem, hatte,
genau,
hatte nochmal dran erinnert.
Ja, 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 ja. Danach war dann Georgi Vassiljev nicht mehr Trainer.
Ja. So. Und bei der zweiten Halbzeit, es hätte so ein, noch ein richtig klassisches Union-Spiel eigentlich werden können. Nämlich Ecke Trimi, Kopfball Querfeld, 67. Minute. Aber
ja, das war eine großartige Parade, muss man einfach mal sagen.
Das haben wir auch gesagt. Die wurde uns auch gezeigt.
Ja. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh. Weil das hat sich ja so angekündigt, weißt du, Union super Standard stark, Köln super Standard schwach. Also in der Verteidigung.
Das heißt, wir ja. Fressen das Gegentor mit einem Standard.
Ja, in der Summe ja. Aber Union war ja insgesamt auch besser im Spiel. Also das war jetzt nicht nur die Standards.
Nee, in der zweiten Halbzeit fand ich das ehrlich gesagt ganz okay. Aber es ist halt tatsächlich relativ wenig in den Strafräumen passiert. Das muss man schon sagen.
Ja, aber die Kontrolle übers Spiel auch im Ballbesitz wurde besser, deutlich. Mhm. Und es wurde auch ein bisschen weiter weg vom eigenen Tor verlagert. Also so.
Wie fandest du denn Burcu? Der kam ja in der zweiten Halbzeit dann rein.
Der kam, war der schon bei dem Dreifachwechsel bei? Nee, der kam erst später, in der 64. genau. Ach na ja, belebend. Du siehst so, dass er sich Sachen zutraut. Das ist schon sehr hübsch und da fehlt noch ein bisschen die Bindung zu den Mitspielern, aber grundsätzlich so, ja, lass ihn mal ein bisschen, gib dir mal ein bisschen Zeit, das kann, glaube ich, was ein schönes Chaos-Element geben.
Ja.
Und aber Chaos im Guten, also wo es auch funktioniert und giftig ist er, glaube ich, auch. Also mit dem legst du dich, glaube ich, auch nur ungern an. So. Ist mein Eindruck.
So, Stichwort, dem klaut man nicht die Uhr vom Handgelenk?
Nee.
Okay. Also, ich frage auch so ein bisschen.
Ist das ein Sprichwort? Hab ich noch nie gehört.
Ich auch nicht, aber schon.
Oder beziehst du dich auf Jérôme Roussillon?
Ja, darauf, ja.
Ah, ja.
Ah, okay.
Nee, das war ja Kevin Volland, so rum.
Ja, also Volland die
und
Uhr.
Und Russ hat sie wieder erobert. Ja. Okay, ja. Schon so schnell ist Kevin Volland nicht mehr.
Oh Gott, wow, das ist ein krasser Diss.
Heieiei.
Naja, der ist jetzt nicht der sprintstärkste Stürmer gewesen.
Aber also, er hat immer schön Frau Trimmel die Weihnachtsbäume hingestellt, zusammen
ja,
mit Christopher
aber
Trimmel.
Etwas Roussillon ist der schnellere von beiden, das meinte ich.
Das Weihnachtsbaum hinstellen brauchst du kein Tempo.
Ist klar, deswegen hat er das ja auch gemacht wahrscheinlich.
Na gut. Der hätte auch hier den Weihnachtsbaum, naja gut.
Ja.
Aber, egal.
Aber er wollte ja nun nicht in die Uckermark ziehen, was willst du machen?
Ja, der findet halt München so schön. Also, aber ich frage ja auch wegen Burcu, weil der hat ja in der 82. Minute eine nicht unwichtige Rolle darin gespielt, dass Van den Berg? Weiß ich gar nicht.
Ja,
also ja.
Wie auch immer, also dass der Kölner da bei so einer Verlagerung sich genötigt sah, den Arm so ein bisschen auszufahren, weil hinter ihm ja Buchu weglief.
Neben ihm in dem Fall oder noch. Aber er wäre sozusagen in den Raum hinter ihm gelaufen, ja.
Ja.
Das war ein bisschen eine kuriose Situation,
fand aber ich. War also das
beim Gucken, ehrlich so.
Ja,
war das was?
War das durch also für mich sah das so aus, als hätte er den, unabhängig von wer da hinter ihm, neben ihm oder sonst wo stand, einfach den Arm, der hätte da immer hingehalten. Also, weißt du, das war so eine, das sah so aus wie, oh, ein Reflex.
Er ist halt nicht richtig zum Ball gegangen irgendwie. Ja. Er hat ihn falsch eingeschätzt. Also er hat ihn ja eigentlich locker mit einem Seitschritt mit der Brust abprallen lassen können, glaube ich. Also der war jetzt auch nicht
also das war
so
jetzt nicht
scharf
mich,
geschlagen.
Sah für mich nicht aus wie, ich muss hier was verhindern, sondern, oh, ich stehe einfach falsch.
Ja, das glaube ich auch. Mhm. Ja. Aber aus der Gesamtsituation ergab sich dann die
Bewertung.
Die Bewertung und die Strafe.
Ja.
Also Der stand doof zum Ball und ist halt hingegangen und also wahrscheinlich eben den Arm ein bisschen zu weit raus. Normalerweise reicht es ja, also wenn du dich so rüberbeugst, so leicht den Oberkörper. Aber dabei war der Arm eben abgespreizt und, also so nicht nah genug am Körper zumindest. Mhm. Und damit hat er den Ball berührt und also wie gesagt, einfach einen halben Schritt zur Seite. Weiß nicht, ob wirklich die Zeit gewesen wäre, aber so, das wirkte so wie, also sehr ungeschickt einfach und unnötig.
Mhm. Ja, sieht man auch selten so ein quasi Handspiel, ne?
Ja, ja. Und aber dann war es schon ein bisschen, also für mich im ersten Moment auch überraschend, weil es halt nicht so diese klassische Notbremsensituation ist, wo der Gegenspieler irgendwie direkt in unmittelbarer Nähe ist. Das war ja nicht so, sondern Livan Bocu stand ja ein ganzes Ende weiter seitlich von ihm, aber war eben auch in der Vorwärtsbewegung. Und wäre genau in den, also ist sozusagen ja auch diagonal eingelaufen Richtung Zentrum und wäre genau in diesen Raum gelaufen, in den der Ball kommen sollte. Und dann ist es vermutlich auch völlig korrekt, da rot zu geben.
Ja, sonst wäre es auf jeden Fall, also sonst wäre es gelb gewesen, ne? Und also für das Handspiel und die Bewertung. Ich habe irgendwo gelesen, ja, das sei ja unabsichtlich gewesen von dem Kölner, aber ich dachte so.
Ja, aber das ist ja was egal ist, ne? Also in dem Moment.
Das ja, können wir vor allem nicht wissen.
Das kommt noch dazu.
Ich wollte gerade sagen, woher wisst ihr denn das? Also, weil er macht ja die Bewegung dorthin und ob er den jetzt mit der Schulter treffen wollte und damit einen Arm getroffen hat, das ist ja wirklich, wie Robert sagt, total wurscht. Ich fand interessant, dass bei Taktik und Suff gab es die Frage, ob der Videoassistent eingegriffen hätte, wenn es da nur gelb gegeben hätte.
Auch das werden wir nie in Erfahrung bringen.
Bei roten Karten dürfen sie doch, ne?
Ja, ja.
Potenziell. Also ja. Insofern. Er hätte eingreifen dürfen, glaube ich.
Mhm. Er dürfte schon, aber.
Ich glaube, im Durchlauf hätte ich mich auch über gelb im ersten Moment auch gar nicht. Gewundert, komisch, so. Also weil es wirklich so eine komische, also nicht den Sehgewohnheiten entsprechende Situation war, aber je länger ich dann drüber nachgedacht habe, das ist eben die Frage, wenn man bei so einem Handspiel annimmt, also wenn du sozusagen die Situation sagst, er verhindert die Situation, die da gewesen wäre, hätte er den Ball gar nicht gespielt, dann ist es eine klare Rote, das ist eben so. Und wenn das sozusagen die Prämisse dafür ist, also und nicht, wir nehmen die Situation an, hätte er den Ball sauber gespielt. Aber ich glaube, dass halt das Erstere die Grundlage dafür ist. Also, dass du es eben so betrachtest, wie wenn du wärst halt ohne Hand nicht rangekommen und dann wäre der Ball durchgegangen und dann wäre Livan Bocu durch gewesen und damit, da erschließt sich mir das schon sehr. Hm. Sieht halt nur komisch aus. Hm. Zwei Spielersperre hat er gekriegt.
Ist das ein Standard für Handspiel, Rot, oder?
Ich glaube, ein Spiel gibt es eher selten. Das machst du, glaube ich, meistens nur, wenn du sagst, war vielleicht doch ein bisschen zu hart. Insofern ja.
Ich glaube, ja, ich würde sagen Standard. Okay.
Na gut. Und damit hat ja Köln dann auch quasi so diese Handspielzeit eingeläutet. Muss man ja schon auch sagen.
Halleluja.
Und dann gab es diesen Freistoß direkt.
Genau, das war ja auch noch verrückterweise wirklich direkt danach der Freistoß. Ja. Ne? Also nachdem dann alles geklärt war und alle so, und rumgebrüllt hatten.
Also Freistoß und dann Gewühl, Ball an Hand und ich habe wirklich laut geschrien, es war doch Hand.
Ja, ja, war, ich kann das bestätigen.
Dass er geschrien hat oder dass es Hand war?
Das, was er nicht geschrien hat.
Dass es Hand war, kann ich auch bestätigen.
Also das haben jetzt auch ja. alle gesehen. So. Und dann dachte ich, ja, der wird dir dann jetzt gleich 11 Meter geben.
Mhm.
Und dann war diese Situation, dass der, war ja so schräg, ne? Dass der Schiedsrichter, der hat ja keine Durchsage gemacht, sondern der hat dann dem Kölner oder den Unionern, wie auch immer, so gezeigt.
Ich glaube, beiden Kapitänen, ne?
Beiden Kapitänen.
Oder? Schwebe ist ja Kapitän. Also dann
das ist von dem, vom Körper an die Hand.
Genau.
Und damit haben die sich offensichtlich zufrieden gegeben.
Naja, was willst du machen?
Der traf übrigens auch zu.
Also war auch so, ne? Ja. Also der Ball ist vom Körper an die Hand. Aber, und dann ging es mir so wie Hans Martin auch. Ich dachte so, aber das ist doch seit dieser Saison egal.
Seit der letzten sogar schon.
Seit der letzten, okay. Aber ich, also so, es ist doch jetzt nicht, das spielt doch jetzt keine Rolle mehr, sondern es geht doch um die Armhaltung.
Richtig.
Und der Arm war ja über Schulterhöhe.
Der war gerade nach oben gestreckt.
Ja. Und das ist doch ganz, da fällt mir nichts zu ein.
Ist das denn, weil wir gerade gesagt haben, da ist doch dann eigentlich auch der Kölner Keller, könnte eingreifen, oder?
Ja, die haben ja gecheckt, also.
Naja, aber das, aber die, wenn, also wenn wir alle gesehen haben, Handspiel und Sebastian ja sich sogar den Fernseher angebrüllt hat. Warum sehen die das denn anders? Also verstehe ich da nicht?
Ich hab hier mal was vorbereitet.
Okay.
Sehr gut.
Von www.bundesliga.com/de/FAQ.
Ja, Vorwärtsslash.
Wann handelt es sich um ein Handspiel? Prallt der Ball vom Kopf, Fuß oder dem restlichen Körper eines Spielers ab und berührt danach den Arm oder die Hand desselben Spielers oder eines Spielers in der Nähe, gilt, das Handspiel ist strafbar, wenn dieser Spieler sich mit dem Arm bereits vorher unnatürlich breiter gemacht hat. Ist erfüllt. Etwa um einen Torschuss zu blocken, ist dann noch als Erläuterung.
Ja.
Dann kommt der nächste Satz und das ist das Einzige, wo ich irgendwie drauf, also wo ich was sehen könnte, was das strafmildernd wäre oder strafabwehrend. Wenn ein Spieler dagegen den Ball zunächst bewusst spielt, etwa mit dem Fuß oder im Kopf beim Klärungsversuch und der Ball danach an den Arm oder die Hand springt, liegt kein strafbares Handspiel vor, anders als beim Abpraller. Ich finde diese zweite Regel ganz schön wild, weil damit könntest du dir theoretisch an die Hand schießen mit Absicht.
Kannst du nochmal bitte kurz?
Wenn ein Spieler dagegen den Ball zunächst bewusst spielt, etwa mit dem Fuß oder dem Kopf bei einem Klärungsversuch, und der Ball danach an den Arm oder die Hand springt, liegt kein strafbares Handspiel vor, anders als beim Abpraller.
Mhm, okay.
Und nun ist Jakub Kaminski mit so einer Grätsche ist es ja nicht. Also er ist sozusagen, der Fuß stand auf dem Boden und er ist mit dem Oberschenkel, hat den Oberschenkel nach vorne geschoben und von diesem Oberschenkel sprang dann der Ball an den hoch ausgestreckten Arm.
Das heißt, das haben sie dann als bewusstes.
Und du könntest sagen, dass
kontrolliertes Spiel. Ey.
Es ist kein kontrolliertes Spiel. Er ist irgendwie in diese Richtung gerutscht quasi.
Mhm. Ja, der wollte doch nur abwehren. Also das ist doch genau der Punkt.
Ja, und das ist für mich umso frappierender, dass dann beim allseits beliebten Fachmagazin, die kommen zur Note 1,0 für Christian Dingert und schreiben, entschied bei Van den Bergs Handspiel blitzschnell und ohne VAR-Hilfe korrekt auf Platzverweis, ja, weil dem herannahenden Bocho eine klare Torchance genommen wurde. Anschließend auch bei den vermeintlichen Handspielen von Kaminski 85. und Martel 88. sicher, zudem mit einer auffallend unauffälligen Spielleitung. Es wird halt nirgendwo mal begründet, warum das jetzt so korrekt sei. Und das Komische ist, dass sowohl in dem Highlight-Kommentar von AFTV als auch wohl im Sky-Kommentar, ich hatte einen anderen, darauf abgestellt wurde, dass der Ball ja vom eigenen Körper kommt. Aber das ja, wie hinreichend etabliert, kein Kriterium ist eigentlich.
Hm.
Und das lässt mich sehr ratlos zurück, ehrlich gesagt.
Da gibt es bestimmt wieder eine Ausführungsvorschrift, die wir nicht kennen oder so.
Aber das ist ja die ich gerade vorgelesen habe. Das eigentliche Regelwerk ist da viel, 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 da ist nicht so viel Fleisch am Knochen.
Ich weiß.
Ja.
Ja.
Also ich habe es mir jetzt tatsächlich auch noch mal kurz gerade hier vor Augen geholt. Das war kein, wie Sebastian schon sagte, nicht im mindesten also wenn das ein kontrollierter Schuss gewesen sein soll, wo dann dieser zweite Absatz, den Hans-Martin vorgelesen hat, greift, dann habe ich, glaube ich, so viele kontrollierte Schüsse in meiner Fußballkarriere abgegeben wie sonst niemand.
Ja, der will halt einfach nur blocken mit allem, was er hat.
Der ist einfach da. Also der ist nicht mal wollen, der ist nicht mal blocken wollen, sondern der steht einfach da oder fällt halt gerade um oder so. Ja, aber das ist auch wieder was, wo ich dann sage, ich bin ja auch nicht so ein großer Freund von VAR-Kritik um der VAR-Kritik willen, aber wir haben das ja hier schon auch öfter durch mit dem, sagen wir mal, klare Kommunikation, ne? Wo ich dann sage, so, das ist halt, da ist halt wieder was nicht dem entspricht, was sie sonst immer sagen, wenn dass es den VAR gibt, um irgendwie was fair zu gestalten, ne? Also du kannst
Ich glaube, fair ist, glaube ich, nicht das richtige Wort.
Oder halt die
transparent
die
vielleicht.
Transparent und naja, kohärent doch, halt doch schon, ja, das wäre gut. Nee, aber doch schon fair im Sinne von, dass sie die Spielsituation dann halt unparteiisch gnadenlos analysieren und auslegen können. Ne? Ja. Also, was halt so ein Schiedsrichter auf dem Platz gerne mal, weil stehen halt im Zweifel 18 Leute dazwischen, irgendwie mal übersieht oder so, ne? Oder halt nicht ganz gut einschätzen kann. Dafür haben sie ja genau diese ganzen Video- Einstellungen und was sie da alles zur Analyse heranziehen. Und dann kommen sie halt zu dem Schluss, der nicht nachvollziehbar ist. Hm. Oder zumindest haben sie es wohl anscheinend nicht nötig gehalten, die Empfehlung auszusprechen, dass es dann vielleicht doch ein Elfmeter war. Oder wenn sie dann nicht zu diesem Schluss kommen, dass das dann kommuniziert wird.
Ja,
aber da hätten sie auch nur durchgesagt, geprüft wurde strafbares Handspiel, Entscheidung kein strafbares Handspiel.
Ja, das ist
ja, total dumm. Also, das ist richtig. Im Stadion.
Danke, haben wir gesehen.
Ja, das ist vielleicht richtig. Ich weiß nicht, vielleicht muss man da irgendwie so eine 5 Minuten nach dem Spieltag einrichten, wo alle VAR-Entscheidungen nochmal erklärt werden oder so von der Bundesliga.
Was Alex früher bei Sky gemacht hat?
Ja.
Macht er doch immer noch, oder?
Nee.
Ja.
Weiß ich nicht. Also ich habe ja keinen Sky mehr, ich habe ja nur Datsun.
Ja, deswegen stimmt, war ja auch nicht der Sky-Kommentator, sondern der Datsun-Kommentator.
Aber das kann man ja irgendwie online machen. Muss ja nicht mal irgendjemand wirklich vor einer Kamera machen. Einfach hey, es gab 5 strittige VAR-Entscheidungen an diesem Spieltag. Hier sind unsere Analysen und die Entscheidung.
Der Post-Spieltag-Fahr-Check.
Genau,
aber ganz kurz.
Hätte wäre, dass man gucken kann, werden vergleichbare Situationen auch vergleichbar behandelt. Das hättest du, wenn du mal so nebeneinander legst und erklärst. Und das wäre tatsächlich ganz schön, also das wäre ganz lehrreich, das macht ja auch Fußballfans klüger manchmal.
Aber das Komische ist ja, dass offensichtlich alle Medienschaffenden in diesem Bereich diese Entscheidung gar nicht hinterfragen. Das heißt, es ist gar keine, also in der Öffentlichkeit keine wirklich umstrittene Entscheidung. Und das, wie gesagt, das ist das, was mich am meisten ratlos zurücklässt.
Aber da
hat die sagen halt so im Nebensatz, ja, war völlig korrekt, ja, warum denn? Hm. So, außer da halt der Quatsch mitkommt vom eigenen Körper, das ist halt Bullshit.
Genau. Und ich hatte den Eindruck, dass die sozusagen.
Und niemand stellt diese Fragen, deswegen sagt Ding halt auch nichts dazu oder der DFB. Also,
wenn keiner die Frage stellt, sagt er nichts. Ist auch wieder nachvollziehbar. Nee, ich glaube tatsächlich auch, dass dieses sozusagen so dieses, ach so kenne ich das von früher, dass das einfach so die Kommentierung war und deshalb einfach keine Fragen gestellt wurden.
Ja, wie genau. Ja. Genau, das glaube ich auch.
Ja, aber das würde ich ja, also ich würde das ja gar nicht auf Nachfrage hin machen. Also das, was ich meinte, ist ja eher so ein
proaktiv
pro Spieltag jede VAR-Entscheidung oder wo der VAR eingegriffen hat, beziehungsweise eingreifen hätte können oder irgend sich bemüßigt fühlte, irgendwas zu analysieren, sagen wir mal so, wird halt nochmal erklärt. Punkt. Und dann kannst du halt nachgucken gehen oder nicht.
Das ist aber eine ganze Menge, glaube ich. Also da unterschätzt du vielleicht den.
Ja, und?
Also wie viele kleinen Entscheidungen, also die gucken ja die ganze Zeit mit und sagen ja.
Naja, gut, okay, muss vielleicht nicht jedes Abseits oder vielleicht reicht ja für ein Abseits dann die, hier ist nochmal das Bild mit der Linie oder so, keine Ahnung. Ja. Und, aber so eine Geschichten halt.
Gut, ey, 3 Stunden Fahrcheck-Podcast.
Ja, Videopodcast.
Ja, natürlich Video, wenn Videoassistent dann auch mit Video.
So, Sebastian hat jetzt ein neues Konzept gefunden. Ja. Er wird jetzt demnächst keine Zeit mehr
2026
haben.
2026 hat Sebastian richtig zu tun.
Da so einen Businessplan dem DFB vorschlagen.
Da kannst du ja mal den Betreibern von Ware Tabelle antragen.
Nee, ich hebe das schon auf den offizielles Level dann. Ich muss dann mal nach Frankfurt fahren. So.
Ui.
Und dann war ja, also das hattest du ja gerade gesagt, ne, 88. Andras Schäfer, der kam ja so 85. rein, oder wann?
Der kam, warte, ich hatte es gerade noch.
84. irgendwie in dem Dreh.
Kurz vorher kam er. Ja, 84. kam er.
Genau.
Dann so. Hat es nicht lange gedauert. Bis
dann schießt er.
Und nee, warte. Ja. Wir müssen ja kommen, noch ein bisschen müssen wir bei der Wahl bleiben. Ja, also das meinst du. Ja, das meinst du. Alles klar, ja.
Er hat erst geschossen, dann hat er Geld bekommen. Sekunde.
Das, ja, richtig.
So, und zwar, also er schießt, glaube ich, auch nach einer Ecke wieder, ne?
Ja.
Und dann schießt er halt Martel an. Und da muss ich sagen, das war dann schon Schulter.
Ja.
Das kann ich auch akzeptieren. Bin ja auch ein großer Demokrat.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja.
War Schulter, würde ich auch sagen.
So. Ja. Und da hat er sich ein bisschen echauffiert, Andras. Hat er Geld geholt.
Ja.
Naja.
Ne, das ist schon sonniges Gemüt und kommunikativ halt. Also.
Ja. Das ist aber, glaube ich, auch unter dem Eindruck von den Szenen davor, muss man das ein bisschen sehen.
Ja, ich versuche das jetzt auch so ein bisschen aufzubauen.
Ja.
Dann, also Union war ja wirklich. Also mit der roten Karte haben die ja plötzlich angefangen, Fußball zu spielen. Und zwar dieses, jetzt haben wir sie da, wo wir sie haben wollten. So, weißt du, wie so Homer Simpson im Ring irgendwie 12 Runden durchhalten und in der 13. den Gegner K.O. schlagen. Gibt es so viele Runden beim Boxen? Ich habe keine Ahnung.
Okay, nein, egal. Genau, in der 13. ist er schon wieder zu Hause.
Ja, darauf ein Duff. Aber
die dritte Halbzeit quasi.
90. Minute gab es hier so einen klassischen Khedira-Schuss. Auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. So im Strafraum so, weiß nicht, aus 10 Metern oder so. Und
der Torriecher.
Ja, also der hat richtig Bock drauf mittlerweile. Und in der 91. Minute dann, nachdem Köln gemerkt hat, okay, wir haben jetzt ganz schön viel Hand genommen. wieder Ecke. Ball kommt wieder zu Schäfer und er schießt und diesmal kein Kölner sich mehr getraut, mit der Hand zum Ball zu gehen. Und der Ball geht durch. Das ist jedenfalls meine Erklärung.
Und ich glaube, nur so kann es lesen sein. Hände, oder?
Das ist auf alle Fälle eine gute Geschichte.
Ja. Ein sehr schöner Schuss. Mit links auch noch.
Über 100 km/h.
Der erste Schuss, wo er Geld bekommen hat danach, war übrigens nicht nach Nike, nur der
größten
Pflicht halber, aber ist gehobt wie gesprungen.
Ja, macht die Geschichte ein bisschen kaputt, aber ist okay. Ja, also es war, da war auch nicht viel Platz, wo er hätte langschießen können, muss ich sagen. Weil die Kölner haben schon eigentlich ganz gut da alles abgedeckt.
So. Inklusive den einen Torwart, ne?
Ja, den haben sie auch, ja, stimmt. Der hat es nicht so gut gesehen.
Ja, da standen halt genau zwei Leute im Weg, sag ich mal, einfach im visuellen Weg, die sich dann effektiv weggedreht haben. Ob das jetzt ist, weil sie nicht mehr mit der Hand zum Ball geben wollten oder ob der Ball einfach ein bisschen zu stark kam, weiß man nicht, aber
ja, ich glaube, du gehst auch manchmal nur ran, wenn du wirklich rankommst, um ihn nicht unberechenbarer für den Torhüter zu machen durch eine kleine Abfälschung.
Ja, obwohl der eine Kölner, also einer von den zwei, die da relativ eng beieinander standen, hätte einfach nur stehen bleiben müssen. Dann
er hat sich so weggedreht, halt, ne?
Ja, der hat sich so effektiv weggedreht.
Das mögen Trainer richtig gedreht. Toll.
Ja, und danach hat er dem ganzen Stadion die lange Nase gezeigt. Schäfer. Sich irgendwie schon ein bisschen.
Das war ein bisschen, ja, also so lange Nase oder Pioniergruß war nicht richtig angesetzt.
Dafür Pioniergruß ist er wirklich zu jung.
Ja.
Ja, stimmt. Der ist ja erst 22 oder so, ne?
Ja, 18.
18, ja.
Für immer.
Ja, und dann hatte sogar Steffen Bock gute Laune.
Ja. Danach nur noch ein bisschen Zeitspiel, zwei gelbe.
Ja.
Wiedersehen.
Souverän, würde ich sagen.
Das ist doch mein Plan. Zeitspiel, zwei gelbe.
Also, was man sagen muss, ist, dass das Spiel nach der roten Karte war wirklich, also so musst du es dann machen.
Ja.
Das war wirklich sehr reif und sehr, sehr, aber auch geduldig genug und Das hat mir echt gut gefallen. Also das haben wir ja oft genug erlebt, dass eine rote Karte für den Gegner eher Verwirrung stiftet, ja, oder so ein Überpacen oder jetzt haben wir ja Platz. Das war irgendwie sehr, sehr cool.
Ja, die haben Köln sich gar nicht richtig sortieren lassen irgendwie. Das war, ja. Ich fand es tatsächlich richtig gut und keine Ahnung, ob diese ganze Handreklamiererei, die dann auch noch wirklich so verunsichert hat oder was ist, ich keine Ahnung, ist ja auch wurscht, aber es war cool, so vom Spielverlauf, so auch Glück gehabt.
Ja, na klar.
Ja.
Ja, aber.
Ich fand es ein bisschen anstrengend.
Ich sage, du musst bei diesem Spiel nur die letzten 15 Minuten anschauen.
Ja, aber das ist ja auch wieder nicht das Richtige. Also, weißt du, es ist so.
Wenn dann das ganze Leid.
Ja, genau. Du gewinnst halt 3-1 gegen fucking Leipzig zu Hause. Dann muss man auch sehen, wie das Spiel zustande gekommen ist. Ne? Und dann spielst du auswärts in Köln. Ist sicherlich nicht ein einfaches Spiel, das halt sagt auch keiner, ne? Aber ist irgendwie, erwarte ich da, ist halt nur Köln. Ne? Klingt jetzt ein bisschen doof, aber ne? ist nicht Leipzig, ist nicht Bayern, ist nicht irgendwie Leverkusen oder so.
Ich lasse dich jetzt einfach mal ausreden, wie du dich selbst jetzt irgendwie eingräbst.
Also ich kram mich gar nicht ein. Ich hätte halt. Okay, ja, von mir.
Ich hätte halt, weil, die muss man an die Wand spielen.
Nein, das eben nicht. Aber sagen wir mal, es hätte nicht so anstrengend sein müssen. Und aber es hätte nicht nach einer roten Karte irgendwie in einer, was war das, 50. Minute, so ein Sonntagsschuss dann, sondern man hätte ja auch durchaus, es gab ja den ein oder anderen Kopfball davor oder so, ne? Das, ich weiß nicht, ich fand's super anstrengend. Anstrengender als das Spiel gegen Leipzig.
Ja, aber Sebastian sag ich schon. Robert.
Nee, Robert.
Robert.
Ist mal jemand
Robert. Meckern. Aber Robert.
Das war ja nicht mal meckern. Ich wollte ja mal festhalten.
Doch. Es ist aber doch jetzt wirklich hinreichend etabliert in dieser Saison, dass es uns deutlich leichter fällt, gegen Mannschaften zu spielen.
Ja, aber das macht es ja nicht weniger
anstrengend.
Die selber
spielen wollen.
Ja. Und wir sind ja hier nicht ohne Grund auch eine Selbsthilfegruppe ein bisschen. Und da dachte ich, ich bringe das einfach nochmal an, dass es mir wieder so ging, dass wir eine 90-Minuten-Union-Mannschaft gesehen haben, die es mir nicht leicht gemacht hat, zu sagen, cool, das Spiel hätte ich aber gerne nochmal gesehen.
Aber Robi, arbeite mal an deinem Erwartungsmanagement.
Das sind du, du für Jona.
Du kennst mich, da ist nicht viel Erwartungsmanagement.
Nein, genau, das Ding ist, ich habe gegen Köln genau dieses Spiel erwartet und habe gehofft, dass es nicht irgendwie schrecklich wird, aber dass es anstrengend wird, das war mir klar. Also das war wirklich so, mich hat es wirklich beruhigt, in der Konferenz nicht so viel von uns zu sehen, weil ich dann wirklich dachte so, nichts ist eine gute Botschaft. So, war in Ordnung.
Vielleicht wurde es doch für mich doppelt anstrengend, weil ich dann 90 Minuten lang den Sportschau-Audiomoderator ertragen musste, der nicht viel zu moderieren hatte, weil halt nicht viel passiert ist über lange Phasen und dann leeren Raum füllen musste und das, sagen wir mal, nicht so seine größte Stärke war.
Das verstehe ich wiederum sehr gut.
Ja, also ich fand es gut, dass Union so gespielt hat. Wir haben da auch schon andere Spiele in dieser Saison gehabt.
Ja.
Also es war schon okay. Ich finde auch genau, also diesen Punkt, den Hans Martin gemacht hat, der ist mir schon wichtig, weil du hast das ja mit der Kontrolle erwähnt, Hans Martin, weil das ein Punkt ist, der mich in dieser Saison wahnsinnig häufig das so deutlich angekotzt hat, dass man das nicht hatte. Und dann nehme ich sowas eigentlich schon ganz gerne mit und dann geht's halt 0-0 aus, ist mir lieber, als wenn die zu uns noch Punkte gut machen. Und oder man hat halt einen guten Spielverlauf wie jetzt hier. Also insofern ist anstrengend, ist aber auch Union.
Ja.
Das tatsächlich bei mir auch das, was ich erwartet habe. Also so dieses wisst ihr, gegen Heidenheim haben was hinten noch weggeschmissen.
Ja.
Und auch noch zu Hause, das ist auch nochmal ärgerlicher und auch unnötiger und so. Und Köln ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so schlechte Mannschaft. Also die sind sehr gut gestartet. Sie waren nicht so gut, wie es am Anfang aussah, aber sie sind auch nicht so schlecht, wie sie es jetzt in den letzten 6 Spielen von den Ergebnissen her sind. Die können schon auch ein bisschen was, sind aber auch unangenehm genug. Mhm. Und da ist schon so, lass uns erstmal, also ja, das ist ja im Grunde die Basis von jedem Unionsspiel seit Aufstieg. Lass erstmal die Defensive sauber stehen und uns auch nicht zu tief reindrücken und dann eben über den Verlauf des Spiels einfach gucken, was geht. So. Mhm. Und so ein Spiel war das für mich. Und klar bin ich, also mich hat dieses Tor sehr, sehr glücklich gemacht und auch eher überrascht. Und Steffen Baumgart hat auch völlig recht, dass es im Grunde ein 0-0-Spiel war. Oder halt ein 1-0 oder ein 0-1. Also das ist so dieses, wie Ben hier auch gerade im Kommentar, im Slack schreibt, hätten wir den Fehler gemacht, wäre es halt andersrum ausgegangen oder so. Haben wir aber nee, eben nicht. Und das ist eine große Stärke. Wir machen diese Fehler ganz wenig. Und dann, wie gesagt, auswärts in Köln einen Punkt hätte ich vorher gut mitleben können. Mhm. Nicht fantastisch, aber schon gut mitleben können. Und so war es so, okay, wir halten die so lange. Und die, okay, jetzt bieten sie uns die Kehle an und dann beißen wir halt auch zu. Okay.
Ich hatte übrigens genau wie du, Hans-Martin, den Heidenheim-Vergleich so im Hinterkopf und dachte auch wirklich die ganze Zeit, ey, wenn wir 0-0 rausgehen, ist alles super, dann haben wir das richtig gemacht, dann haben wir das im Griff gehabt. Und wenn es dann noch ein bisschen besser wird, hey, nehme ich gerne. Auch schön.
Das funktioniert natürlich alles nur bei der aktuellen Tabellensituation. Wenn wir irgendwie auf dem 17. Platz stehen würden, wäre es was anderes.
Ich weiß.
Also.
Es ist halt doch immer eine Union.
Ja, und dafür sind halt diese Siege gegen die Großen wichtig.
Ja, ja.
Danke Stuttgart, danke Frankfurt. Danke Leipzig.
Ich würde gerne die Zeit jetzt noch so ein bisschen nutzen, dass wir so reflektieren nochmal über diese quasi noch nicht ganz vollendete Halbserie, aber dieses, wie sagt man dann immer, diese Bundesliga-Hinserie bis Weihnachten. Und wenn ihr so drüber nachdenkt über die vergangenen 15 Spiele der Männermannschaft, welcher Spieler sticht denn für euch da so positiv hervor?
Warte mal, das kann ich so gar nicht beantworten. Ich würde dazu gerne was total anderes sagen, nämlich... Ich habe die ganze Zeit gemeckert. Ich glaube, ich habe eigentlich durchgehend gemeckert bis hierhin und stelle erstaunt fest, auf welchem Tabellenplatz wir stehen und denke, was habe ich mich eigentlich so aufgeregt? Also ich bin eigentlich komplett entsetzt von meiner Wahrnehmung dessen, was da passiert ist, weil es ja offensichtlich gar nichts damit zu tun hat, was Union am Ende dahingestellt hat, punktemäßig. Und ich bin, da fällt gerade was auseinander.
Ich hätte zwei Namen.
Ich sag einen Namen. Sag erstmal einen.
Du darfst für mich mit.
Lass uns mal einen übrig.
Gut. Okay, dann, wenn ich über die gesamten 15 Spiele schaue, dann ist es Leo Querfeld.
Okay, der steht bei mir auch.
Wie jetzt? Was
nicht so überraschend.
Die Frage? Bester Spieler? Oder was war die?
Nee, ja, also welcher Spieler für dich positiv aus diesen 15 Spielen hervorsticht?
Frédéric Redoux.
Ja, da war die
auch. Nicht überraschend, aber auf jeden Fall so
halt
hinten der uns schon ein ums andere Mal ja, auch die Punkte auch gegen die Großen gesichert hat.
Und Rani Kedira,
ja, die Bruno kannst du halt immer sagen, das ist halt so.
Ja, nun.
Nee, das ist halt so, das ist halt das Geile an ihm. Das kannst ja. Da liegst du nie mit falsch.
Ja. Ich wollte nicht besonders originell sein, sondern nur...
Nee.
Und was war bei dir, Hans-Martin, mit den zwei Spielern? Weil ich habe noch als zweite Wahl auch ein Spielerpärchen.
Ein Spielerpärchen?
Mhm. Weißt du mehr?
Meine zweite Wahl ist, aber das ist, glaube ich, eher auch eine Frage von Entwicklung, ist Alyosha Kemlein.
Mhm. Ja. Da habe ich nämlich das Pärchen Kedira Kemlein.
Ja.
Ja, das hatten wir ja letztens schon. Dass ich den Eindruck habe, dass Kedira mit ihm an seiner Seite und hinter ihm auch nochmal ein ganz anderes Spiel macht.
Saison, also Kedira.
Ja.
Ich finde ihn stärker wieder.
Ja, eben. Ich finde, dass der mit Kemlein an seiner Seite deutlich besser ist.
Mhm. Okay.
Ja.
Ja, wie gesagt, muss ja nicht, ich brauche ja keine Hot Takes oder so. Ich würde bloß mal so. Und wenn ihr euch so fragt, was ihr enttäuschend fandet in diesen 15 Spielen?
Da hätte ich eher so einen Meta-Take, glaube ich.
Ja?
Dass ich immer noch keine richtig, also das spielt so ein bisschen in das rein, was Steffi vielleicht gesagt hat. Ich habe immer noch kein Gefühl dafür, welches Spiel Steffen Baumgart mit Union eigentlich spielen will, außer lange Bälle hoch vorne rein. Mir fehlt oft der Plan B, den, wenn das mal nicht klappt, Und dann wiederum, das, was Steffi aber gesagt hat, sehe ich halt, wo Union steht und frage mich halt auch, ob ich dieses Gefühl der Unzufriedenheit der Latenten mit dem, was irgendwie die Spielanlage angeht, ob ich das nicht vielleicht einfach völlig falsch sehe und Union doch einen relativ erfolgreichen Fußball spielt dafür, was ihnen zugetraut wird vielleicht.
Da würde ich ja schon nochmal sagen, also die Spiele gegen Stuttgart, Frankfurt und Leipzig ändern das halt, diese Tabellensituation und die Wahrnehmung. Also ich glaube, man kann beides haben. Also man kann diese Wahrnehmung haben und trotzdem die Tabellensituation. Weil die Wahrnehmung ist ja nicht falsch. Aber ich würde mit dem Hoch rein, da würde ich so ein bisschen sagen, es ist nicht ganz der Fall. Also es ist eher so, ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart alleine irgendwie sagt, hier flankt euch unbedingt einen Wolf oder so, sondern der will ja schon mit vielen Stürmern irgendwie da vorne unterwegs sein.
Und oder muss lass mich hoch rein, vielleicht mit langen Bällen.
Also ja, das ist richtig, okay.
Ja. Ja. Ja, wobei das ja auch durchaus ein, also wenn es das einzige Mittel ist, ist es halt ein bisschen doof, aber wenn du einen Spieler hast wie André Ilić, ist das ja durchaus auch ein probates Mittel, ne?
Ja, ja, nee, es hat ja auch so funktioniert oft, also so ist ja nicht, ne? Aber es ist halt so, wie gesagt, Plan B.
Hätte ja, ich. Es hat halt nicht jede Mannschaft einen Vuškovic als Verteidiger, deswegen ist es schon auch okay.
Ja. Ich würde sagen, dass die erste Halbzeit gegen Leipzig vielleicht das gezeigt hat, was, also in Best-Variante gezeigt hat, was Baumgart eigentlich will. Die war halt wirklich, wirklich gut. Und und das sieht man immer mal wieder in Ansätzen. Und ich meine, also wenn ihr euch zurückerinnert, meine Skepsis bei der Verpflichtung von Steffen Baumgart war ja nicht unerheblich und ist auch noch nicht komplett weg. Aber was ich da grundsätzlich ihm in diesem ganzen Jahr, dass er jetzt gleich da bald da ist, zugute halte, ist, dass er einerseits gesehen hat, dass seine Umstellung, seine initialen Umstellungen zu einer so großen defensiven Verunsicherung führten und dass er das rückgängig gemacht hat, dass er diese sozusagen dieses Union-DNA-Ding vielleicht auch gegen seine eigenen Instinkte trotzdem wieder etabliert hat und auch sehr gestärkt hat. Und dass er eben trotzdem immer wieder in Ansätzen zeigt, was er nach vorne, also wie er eigentlich viel lieber spielen lassen würde. Und dass er das tatsächlich doch gar nicht so selten hinkriegt, das auch ein bisschen zu verbinden. Und in Leipzig ist eben das Spiel, wo es halt idealtypisch war, glaube ich. Da hast du eben auch die offensive Idee gesehen und trotzdem hast du halt hinten drin, das ist natürlich auch, weil die individuelle Qualität der drin, drei Innenverteidiger wirklich herausragend ist, also für unsere Verhältnisse auf jeden Fall. Und insofern bin ich da gar nicht so unzufrieden. Also ich sehe halt auch wirklich die Strunzöden-Spiele und die wirklich nicht schön sind und so weiter, also so, aber ich sehe eben wenigstens immer mal eine andere Idee auch. Und für mich reicht das erstmal, vor allem wenn die Punkteausbeute halt auch so da ist.
Ja, na klar.
Und du siehst eben, und dann natürlich, und gegen ein Heidenheim, was hinten drin steht, tun wir uns schwerer, klar. Und das wird auch, aber das geht aber auch vielen anderen Mannschaften so. Also auch wenn die wahnsinnig viel Gegentore fressen und so weiter. Aber grundsätzlich ist das ja immer das Problem. Einen tiefen Block bespielen, das, wenn du nicht wirklich herausragende Individualisten hast, ist nicht so einfach.
Ich würde, Christopher Trimmel war ja in einem Kurzinterview beim RBB und da hat er gesagt, er sieht da so eine Entwicklung jetzt in der Zeit. Baumgart, ne? Quasi fast ein Jahr. Und habe auch so überlegt, und wenn ich davon ausgehe, was wir in der Sommerpause gesehen haben und was wir jetzt sehen, dann würde ich sagen, ist es wirklich eine Entwicklung, es ist auch stabiler. Also ich glaube, dass die Mannschaft irgendwie sich besser versteht. Es war ja teilweise so, dass du gedacht hast, die haben die miteinander schon trainiert oder so, weil es nicht so abgestimmt war. Mit den Laufwegen und allen. Wirkte jedenfalls so. Weil die Mannschaft entweder zu tief stand oder zu hoch. Also ihr wisst ja, was ich meine. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das jetzt besser geworden ist. Obwohl es zwischendurch, ne, also wir gehen jetzt hier mit so einem hyperpositiven Gefühl rein. Ich möchte aber nochmal kurz sagen, da war jetzt auch gerade Heidenheim und Wolfsburg. Und das waren Beispiele, die man hätte gewinnen müssen.
Wolfsburg war auch nicht schön, ey.
Ja, aber die hättest du beide vom Spielverlauf gewinnen müssen.
Mhm. Ja.
So. Und
naja, Heidenheim auf jeden Fall, Wolfsburg. Hm.
Ja, da war Union deutlich besser von den Chancen. Aber ja, also so. Und das, diese zwei Spiele machen jetzt, dass wir das halt so unfassbar positiv sehen.
Ja, das ist richtig.
Und da will ich bloß kurz sagen.
Nee, stimmt trotzdem nicht. Nee, ich gucke, hab wirklich, bei mir war der Schockmoment, als ich mir die Tabelle angeguckt habe und dachte so, wann ist denn das passiert? Ja, ich weiß, da spielen auch noch andere Teams mit. Ist mir klar. Ja, also ich kann nicht gut Mathe, aber so ein bisschen. Aber das war trotzdem was, ich habe immer sehr auf Union geguckt und konnte mir nicht vorstellen, dass man da so sehr viel schlechter sein kann.
Als wir.
Ja.
Ja, aber es gab.
Vor allem nachdem Heidenheim uns geschlagen hat.
Ja.
Also Heidenheim ist es offensichtlich
so,
nicht.
Das waren so sehr tiefe Tiefpunkte dabei, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass die anderen sich auch anstellen. Und das war, ich glaube, man verliert manchmal den Blick für das Gesamte und auch für was und wie alle anderen spielen und auch wie alle anderen so personell aufgestellt sind und was sonst noch so passiert. Mir geht es dem Feld so, weil ich den Rest der Bundesliga häufig nicht mitverfolge, weil mich schlicht einfach nur Union interessiert.
Und aber
ja. Aber das macht halt, dass ich irgendwie nicht aufs gar nicht mehr das ganze Bild angeguckt habe, sondern nur unseren Ausschnitt. Und das führt, glaube ich, zu so einer verzerrten Wahrnehmung. Und dass es aber ansonsten immer ein Rauf und Runter ist, also das ist eigentlich total normal. Eigentlich ist es eine total normale und erfolgreiche Saison. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Das ist eine sportlich bis hierhin einfach amtliche und erfolgreiche Saison für uns.
Überraschend erfolgreich.
Überraschend erfolgreich, ja.
Und ich habe hier gerade mal die Liste unserer Pflichtspiele oder aller Spiele vor Augen. Und als du jetzt gerade sagtest, es gab auch tiefe Tiefpunkte, habe ich mal gerade so durchgeguckt. Wo waren sie denn, die tiefen Tiefpunkte? Also klar, Heidenheim zu Hause, das darf dir so nicht passieren eigentlich. Ja, Wolfsburg war auch wirklich nicht gut.
Nee.
Und dann muss ich schon ein bisschen scrollen. Also
Dortmund, Klassiker.
Ja, aber gut.
Ja, wir
gegen
haben
Werder, in Bremen verloren, das war so ein Spiel, wer das Tor macht, gewinnt's. Also so wie in Köln, wie nur andersrum.
Köln auch, genau.
So, also auch nicht ein tiefer Tiefpunkt aus meiner Sicht. In Leverkusen verlieren habe ich jetzt kein Leid. Gegen HSV hätten wir gewinnen müssen eigentlich, aber die hatten halt Vuskovic. Ja, und dann
Bayern
vielleicht
nur
noch
2-2, ne?
Hm?
Bayern
0-0
nur 2-2.
Bayern nur 2-2, gut, ja, natürlich.
Das war ein Punkt. Darf ich es ganz kurz sagen, weil Robert das gerade erwähnt. Ich habe 2 Punkte zur Enttäuschung und einer ist wieder nicht gewonnen gegen Bayern.
Ja, peinliches Pokal aus.
Nee. Ja, das auch, ja.
Ich glaube, mein Enttäuschungsmoment.
Und 2-4 zu Hause gegen Hoffenheim war auch nicht gut.
Nee. Hm. Nee, ich glaube, mein Enttäuschungsmoment ist eigentlich, oder dieser negative Eindruck, den ich so hatte, war auch gar nicht, doch schon auch Ergebnisse, aber schon auch so Spiele, die du dir anguckst, wo du denkst, das tut weh. Weil Sicherheit nicht mehr da war, die vorher das irgendwann schon mal gab. Also du hast viele Dinge einfach schon mal gesehen und zwar besser. Und ich glaube, das war immer so ein bisschen der Gradmesser, dass du irgendwie dachtest so, aber wir konnten doch mal verteidigen. Warum fangen wir uns dann ein Tor in letzter Minute? Also so Dinge, über die man sich so sehr geärgert hat, weil die schon mal behoben waren, weil die schon mal funktioniert haben. Und ich glaube, das waren immer Sachen, die mich so so angefressen haben. Also die mich auch so ärgerlich losgehen lassen haben. Und ich glaube, vielleicht merkt man sich sowas dann einfach ein bisschen doller. Also ich hatte wirklich von mir Gefühl her, war es mir so, als hätte ich mich überwiegend geärgert.
Also ich habe jetzt mal so eine ernst gemeinte Enttäuschung, war für mich eigentlich keine Ballkontrolle nach Führungen. Das hat mich tierisch abgenervt, dass Union da häufig, wenn man geführt hat, dann so passiv wurde und sich hat so zurückfallen lassen, so tief fallen lassen. Und da schwer wieder rausgekommen ist aus dieser, ich hätte beinahe gesagt, mentalen Haltung.
Hm.
Das waren so Muster zwischendurch. Vielleicht macht man jetzt einfach später die Tore, keine Ahnung.
Da ist nicht mehr so viel Zeit zum Verwalten müssen.
Ja, ja oder halt. Zeitspiel 2 gelbe, danke, tschüss.
Nee, wobei ich aber glaube, dass das quasi ein graduelles Problem ist. Also dass das schon durchaus ein bisschen gewollt ist, dann. Also einfach zu sagen, das können wir ja eigentlich gut. Das hat Baumgart ja in solchen Situationen auch häufig angemerkt, dass er sagt, dass wir da trotzdem noch ein bisschen aktiver bleiben. Also das grundsätzlich macht das schon, macht den tiefen Block hinten auf, aber nicht so passiv. Also das war, glaube ich, so ein bisschen überreguliert. Oder weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also wir wollen das schon so machen, aber nicht ganz so doll so.
Ja, ne? Aber okay, also vielleicht, wie gesagt, vielleicht kriegen sie es auch besser hin. Würde ich dann halt beobachten. Aber das war eine Sache, die hat mich wirklich enttäuscht, weil das halt so,
ja.
Wenn man so nach diesem, andere Leute nach dem Classic Union fragt, würde man ja sagen, halt, die führen 1-0 und dann geben sie das Spiel nicht wieder hin. Und das war dann nicht unbedingt das Gefühl, was ich aus dieser aus diesen 15 Spielen habe.
Aber ich glaube, es stimmt trotzdem, statistisch. Also es fühlt sich halt aus der Perspektive der Angst, die man ja als Fan hat, anders an. Aber ich glaube, das ist trotzdem, also Heidenheim ist jetzt natürlich das sehr, sehr deutliche Gegenbeispiel. Aber eigentlich gelingt uns das relativ häufig gut. Es ist wirklich schwer, gegen uns ein Tor zu schießen, wenn wir in Führung gehen. So. Und aber ja, ich teile dieses Unbehagen da aber durchaus, ja.
Aber insgesamt bin ich also nicht nur wegen des Tabellenstands, weil der ist jetzt, ich meine, der kann in 2-3 Spieltagen, kann es auch wieder Platz 13 sein oder so.
Ja.
Da würde ich jetzt nicht so viel
drauf geben. Oder Platz 4.
Ja, man muss ja Ziele haben, das ist richtig. Aber
ja, die Punkte sind ja viel wichtiger.
Genau, und mein eigentliches Saisonziel, das ist ja auch zum Greifen nahe, also neben dem üblichen Klassenerhalt, ist ja mal kein Trainerwechsel.
Das ist dein Saisonziel?
Ja, das ist mein Wunsch gewesen für die Saison, mal kein Trainerwechsel in der Saison.
Ja, da bin ich aber relativ optimistisch.
Ja, also da muss, glaube ich, schon viel passieren jetzt noch diese Saison.
Das sind jetzt 9 Punkte auf den Relegationsplatz.
Dortmund hatte auch mal 9 Punkte Vorsprung vor Bayern.
Sebastian, aber und genau, und dann spielt in zweiter Linie ja auch noch die Anzahl der dazwischenstehenden Mannschaften eine Rolle. Also
ja.
Es reicht ja nicht, dass St. Pauli an uns vorbeizieht, sondern alle anderen müssten es auch. Insofern, das ist, also ich finde es einen sensationell guten Tabellenstand.
Ja, ist es. Also der und, Tabellenstand ist richtig, richtig gut.
Und insofern bin ich da relativ, gehe ich da relativ gelassen in den Rest der Saison.
Ja, okay. Das ist eine sehr komfortable Position im Vergleich zu, sagen wir mal, voriges Jahr um die Zeit.
Und grundsätzlich sehe ich halt, Wintertransferfenster notwithstanding, aber Stand jetzt sehe ich einfach an der Substanz in der Mannschaft und Qualität in der Mannschaft, die ist schon wirklich für Unionsverhältnisse ziemlich gut. Also ja, ich glaube, dass wir zurzeit die beste Innenverteidigung haben, die wir jemals hatten. Wir haben, glaube ich, den besten Torhüter, den wir jemals hatten. Und
den besten Trimmel, den wir jemals hatten.
Oh.
Ja.
Nicht den jüngsten, aber ansonsten, ja.
Wenn er spielt, ja. Also erstaunlich. Ja. Erstaunlich.
Es wundert mich, also gut. Jetzt ganz ehrlich, wundert euch das nicht?
Doch. Meine, ja, selbstverständlich.
Was nur, jetzt genau?
Also A, wie gut seine Flanken in dieser Saison kommen.
Ja.
Mich immer und Freistöße und Ecken und so. Aber halt auch, wie viel er spielt.
Er hat ja auch erst spät mit dem Profifußball angefangen. Ich sag's immer wieder. Also aber er sagt's immer machen, wieder.
Wenn jeder, der als Ersatz geplant ist, immer gerade irgendwie unpässlich ist, was sollst du tun?
Ja, also es ist fantastisch. Also es ist wirklich, es ist total erstaunlich und sehr beeindruckend auch.
Und sehr, sehr und wie, super für uns.
Und wie geräuschlos er aber eben auch auf der Bank sitzt als Kapitän. Ja. Also wie das so überhaupt nirgendwo ein Thema ist.
Ja.
Das wäre ja bei ganz vielen anderen anders, also Verein und Person. Wir hatten Person. Das
auch schon anders. Jo.
Ja, ich gehe dann mal nach Cottbus.
Nee, das wird jetzt Trimmel nicht passieren.
Nee.
Nee.
Gut.
Ja, und das und der tut, glaube ich, also das ist eben auch, ich glaube, er hat auch durch die viele Spielzeit hat sein Wort dann vielleicht auch doch nochmal mehr Gewicht. Und ich glaube, dass er halt als Mensch, als Führungsspieler, als Kabinenspieler, als Kapitän auch einen wahnsinnig großen Einfluss hat, einen sehr, sehr guten.
Ja.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft wirklich zueinander gefunden hat. Also lass mal schauen, ne? Das ist jetzt so der Überschwang der 2 Siege, aber mal gucken, wohin das so führt.
Ja. Weißt du, mit 2 Siegen im Handgepäck kann ich auch die nächsten 3 Niederlagen wieder aushalten. Es ist nur so, man braucht auch immer mal was Schönes.
Warte, lass mich erst gucken, was die nächsten Spiele sind, bevor ich dazu was sage.
Augsburg, bitte.
Ja,
zu Hause gegen Mainz.
Traditionell liegen die uns ja auch sehr.
Genau. In Augsburg und in Stuttgart.
Ja, nee, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist tatsächlich, das ist schon besser auszuhalten, wenn du zwischendurch einfach auch mal erfolgreichen Fußball siehst. Ich meine nicht schön, ich meine wirklich erfolgreich.
Aber schön gegen Leipzig war auch schön.
Ja, auf jeden Fall. Das war wahrscheinlich einfach beides. Das wahrscheinlich, manche Spieler können ja auch mehr als nur, ne?
Und auch da fantastische Christopher Trimmel-Flanke.
Ja.
Gut. Dann wollen wir mal zu den Frauen rüber wechseln.
Machen wir das?
Ja. Wir wechseln mal nach Nürnberg. Ins Max-Morlock-Stadion. So. Ich möchte sagen, dass ganz viele Sachen aus dem Spiel der Männer, können wir jetzt eigentlich für das Spiel der Frauen auch sagen, es war jetzt gar nicht mal so ein schönes Spiel.
Nee.
Um nicht zu sagen, für ein Spiel der Frauen war es sogar ein ziemlich unansehnliches Spiel, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß nicht, ob ich da mit jemandem zu nahe trete.
Naja, allen, die gespielt haben.
Ach Quatsch. Oh. Also,
aber die wissen wahrscheinlich selber, dass sie auch schon mal einen hübscheren Tag hatten.
Ja, aber sie hatten auch schlechtere.
Entschuldigung. Sie hatten auch schlechtere, ist richtig.
Gerade in jüngerer Vergangenheit insofern.
Ja, das ist ja richtig. Also was glaube ich, ein bisschen beigetragen hatte, war, dass beide Teams Schwierigkeiten mit dem Spielaufbau hatten. Und die Bälle waren so schnell weg.
Ja.
Und das führte dazu, dass es im Prinzip kaum Strafraumszenen gab.
Du sagst das so, als hätte keiner der Spielerinnen was damit zu tun. Als wären einfach die Bälle weg gewesen. So.
Naja, das ist ja in Nürnberg, das sind die ja auch gewohnt. Da ist der Ball schnell weg. Nee, aber.
Ja, die gewinnen ja auch 5-3 gegen Eintracht Frankfurt mit 19% Ballbesitz.
Wirklich, niemand weiß, wie das passiert ist.
Das klingt einfach war, total unionistisch, aber egal.
Es war sehr unterhaltsam zuzugucken.
Ja, also es ist doch völlig verrückt. So, also insofern erstmal gut, also da ist auch nichts passiert. Ja, also das, und ich habe mir auch geschrieben, also de facto, es stimmt nicht ganz, es waren vielleicht so, gab so 5 sehr spannende Minuten in der ersten Halbzeit, vielleicht sind es eher 10.
Es so waren
so von der 30. bis zur 40.
Ach so, du meinst jetzt nicht nur die Dinge, wo konkret Tore, was sondern, passiert
nee,
ist?
Nee, da war ja auch noch Kopfball Dina Orschmann knapp am Pfosten vorbei.
Ja.
Und aber dann, also davor, das, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Also es ist, ich glaube, beide wussten, wie viel dieses Spiel wert ist.
Ja.
Muss man so zu sagen.
Was ich krass fand, weil du gerade diese Phase angesprochen hast, es gab ja einen Elfmeter wegen eines Handspiels im Fallen. Ne?
Ja.
Nur um jetzt nochmal irgendwie.
Da wollte ich nämlich auch noch drauf kommen.
Achso, okay, Entschuldigung.
Ja, weil ja viele Sachen aus diesem
Parallelen, ne? Und so.
Ja.
Richtig. Aber das 1-0 wollte ich erstmal noch wirklich bewundern, weil das war sehr, sehr schön.
Gute Ablage.
Ja, also einerseits erstmal Sophie Weidauer mal bis zur Grundlinie durchgelaufen und dann in Rücken der Abwehr gespielt, was sich einfach super doof verteidigen lässt. Und das hat man dann auch gesehen, weil die Nürnbergerin quasi bei der Bewegung zum Tor den Ball halt nicht kontrolliert bekommen hat und den Aileen Kempel vorgelegt hätte.
Der sprang von der Hacke, ne?
Ja, irgendwie so. Also ja. Ist wirklich super unkontrolliert. Und Aileen Kempel hätte den Ball ja nie erreicht, weil der war ja gar nicht von Sophie Weidauer auf Aileen Kempel hingelegt.
Die Hereingabe war gar nicht so gut, ja.
Nee, überhaupt nicht. Und Entschuldigung, aber war nicht. Mhm. Und der Ball wurde ja erst durch die Nürnbergerin scharf gemacht und dann hat Kempel den reingemacht.
Wobei ich in diesem Spielzug den Pass von Kempel auf zur Grundlinie sozusagen fand ich besser als das Tor fast.
Ja, da möchte ich sagen, da hat Kempel das ja auch in 2 Situationen davor auch schon gemacht. Also dann aber immer jeweils auf links gespielt.
Ja, macht ja nicht schlechter.
Ja, und also es waren gute Spielzüge. Ja. Und direkt danach, und das da wollte ich mich jetzt hin, wieder Handspiel. Was ist ein Handspiel? Ja, und ich habe nicht genau gesehen, also hat sie den Ball direkt mit der Hand gespielt oder ist er auch im Fallen vom Körper noch an die Hand gegangen?
Von der Gegnerin, glaube ich.
Von der Gegnerin.
Von wer war das da?
Dina Orschmann, glaube ich.
Nee, war doch auf rechts, oder?
Ja, aber vielleicht war es auch Weidauer. Ja. Na? Guckst du gerade?
Ich gucke, hab's aber nicht gefunden.
Das war Dina Auschmann, du hast recht.
Ja.
Schwierig. Also für mich ist das eher kein Elfer, ehrlich gesagt.
Weil sie
zum Ball geht, also sie mit dem einen Fuß weit voran, der Oberkörper etwas nach hinten gelehnt, und dann hältst du ja die Arme vom Körper etwas ab, um die Balance zu halten.
Ja,
an diesen Balancearm prallt ist seine natürliche Körperhaltung für diese sportliche Aktivität, und an diesen Arm prallt dann der Ball, den sie nicht hat kommen sehen. Sie hatte keinerlei.
Aus einem halben Meter Entfernung oder einen Meter Entfernung.
Ja, sie hatte keinerlei Möglichkeit, darauf zu reagieren. Irgendwie. Also weder absichtlich zu spielen oder halt den Arm wegzuziehen. Also ein bisschen sehr harte Entscheidung aus meiner Sicht.
Aber das Fantastische ja an der Bundesliga bei den Frauen ist ja, dadurch, dass man ja so quasi fast keine anderen Kameraperspektiven bekommt, wird man es ja auch nie auflösen können.
Ja. Frag mal den HSV bei dem abgepfiffenen 2:0, was die hatten. Was, wenn es überhaupt irgendwie 3 Zentimeter abseits war?
Naja, also lass mich nicht mit Millimeter abseits noch beginnen.
Also das ist schon durch.
Ja, aber also mir ist es schwer gefallen, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe nicht gesehen, ob da jemand noch vorher dran war und so weiter und so fort. Also der Ball war an der Hand, ja. In der Bewertung würde ich sagen, auch wenn wir das jetzt nochmal gegenzeichnen zu dem Köln-Handspiel. Wir können beides nochmal gleichzeitig an den DFB geben. Und auf die FAQ
erklärt euch.
Genau, findet 5 Unterschiede.
Ja, also okay. Aber Heisi, Elfmeter, haben sie ja trainiert, ne? Elfmeter?
Haben sie trainiert.
Das ist gut. Gab ja einen Insta-Post, glaube ich, ne?
Vom
Elfmetertraining.
Genau.
Nachdem das ja nicht
nachdem
so gut
das ja im letzten Spiel nicht so geklappt hat.
Mhm. Mhm. Und da hat man ja auch gesehen, also Heisi hat in die Ecke geguckt, die Torhüterin ist in die Ecke geflogen, Ball war trotzdem drin. Also da hat sich das Training offensichtlich sehr gelohnt.
War gut geschossen, kann man nicht meckern.
Kann man nicht meckern. Meckern kann man aber darüber, was kurz danach passiert ist.
Überleitung.
Ja, aber ich meine, da passiert nichts in dem Spiel. Dann machst du innerhalb von wenigen Minuten 2 Tore.
Dann sollte idealerweise wieder nichts passieren.
Und dann haben 2 Spielerinnen im Mittelfeld, weiß ich nicht, einen Blackout oder keine Ahnung, aber machen so eine Fehler, dass die eine Spielerin kann den Ball nicht kontrollieren, die andere schiebt ihn weg und der Nürnbergerin quasi in den Fuß.
Und dann machen aber alle anderen auch nicht so richtig das
Richtige. Alle anderen machen dann Begleitschutz.
Ja. Aber das ist...
Und Polaschkova schießt dann das Tor aus 20, 25 Metern.
32.
Ja. 32?
Ja. Ehrlich?
So sagt Internet. Richtig? Nee, sagt der Spielbericht von Union. Ja, also ich guck gerade parallel, weil ich immer
das waren noch nicht 32
steht
Meter.
Aber hier.
Ja, aber das ist vielleicht
auch. Wer kann denn das messen? Die haben da gar keine halbautomatische
Ich lese nur vor. Vielleicht war das auch 23 und ein Tippfehler. Weiß ich doch nicht.
Eher 23.
Ich würde auch sagen.
Ich hab's gerade. Es ist nicht kein doppelter Strafraum.
Ich lese doch nur vor.
Ja, ich hab's gerade mir nochmal angeguckt. Da würde
wir schreiben erst den DFB, dann schreiben wir Union noch.
Genau.
Gut.
Ja, das war eine, aber irgendwie für dieses Spiel gar nicht so untypische Sache, glaube ich, weil das zieht sich ja schon eine Weile durch das Spiel der Mannschaft, dass die ja quasi religiös die Bälle immer flach hinten rausspielen, ganz egal wie viel Gegnerdruck ist, und dann aber dafür manchmal eben auch einfach nicht gut genug sind. Also das kannst du machen, wenn du es dann halt wirklich sicher beherrschst, und wenn du es nicht sicher beherrschst, ist der Ball weg. Und das war jetzt keine ganz hinten rausgespielte Situation, aber es war halt wieder ein unsauberer Ball aus einer Drucksituation heraus von Jenny Hipp auf Marina Georgieva, die dadurch auch sofort wieder unter Druck war und im Zuge dessen den Ball katastrophal irgendwie so halb verhungernd grob in Richtung Zentrum und etwas nach hinten spielte, was du ja beides nicht unbedingt machen solltest als Defensivspielerin. Und der wurde dann halt von Polaschkova aufgenommen. Und dann hatte die und das war ja knapp hinter der Mittellinie und dann hatte die halt wirklich die ganze Zeit Platz. Keiner ist wirklich draufgegangen auf sie und um sie rum, wie du sagtest, nur Begleitschutz. Sie waren, das waren ja wirklich einige Spielerinnen da.
Die vor allem standen ja zwei Innenverteidigerinnen noch quasi vor ihr.
Zwei Innenverteidigungen vor ihr und also ja, nee, Innen- und Außenverteidigerin, genau, Judith Steinert und Sammy Steuerwald. Und Georgieva ist hinterhergelaufen und Anna Weiß auf rechts auch. Und ganz am Ende der Kette kann man auch nochmal fragen, ob bei so einem Schuss aus der Entfernung nicht auch man Torhüterinnen Fragen stellen kann. Also insgesamt so eine fantastische Verkettung von nicht so guten Dingen.
Ja, also genau, du sagst Steinert, Steuerwald. Eine von beiden hätte halt draufgehen können.
Müssen, ja. Ja. Weil sie, die war auch alleine halt. Also,
eben, da
also,
war ja keine weitere Nürnbergerin, die den Ball hätte aufnehmen können. Und,
ja.
Und die waren aber so in der Rückwärtsbewegung, glaube ich, dass die halt versucht haben, Zeit zu holen. Und auch Kara Böse war ja so in dieser Rückwärtsbewegung. Ich habe auch Torwartfehler, Fragezeichen bei mir. Ich kann es auch nicht beantworten, ehrlich gesagt.
Ja.
Das ist, also ich würde sagen, sie hat da jetzt ein paar Prozent, aber ich würde nicht sagen, das ist allein.
Nee. Das, was davor passiert ist, war viel schlimmer.
Ja.
Und ich glaube, also ich habe es gerade nochmal durchlaufen lassen. Unmittelbar bevor Polaschkova schießt, dreht sich Sammy Steuerwald in die andere Richtung. Also dreht sich sozusagen, sie hat sie immer so im Blick und dreht sich dann in die, also guckt über ihre linke Schulter und dreht sich dann nach rechts, dass sie dann sie über rechts zieht und geht in dem Moment schießt sie. Ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet. Die haben, glaube ich, wirklich sie an der Strafraumkante erst stellen wollen und dann schießt sie halt schon früher. Unfairerweise. So. Also damit hat niemand gerechnet da. Das war, glaube ich, das Ding. Aber das musste anders verteidigen, auf jeden Fall.
Ja.
Vor allem, die waren, ja, im Fall, also wenn du sie stellst, sind sie 4-1. Also und ohne weit und breit keine Mitspielerin, keine Nürnbergerin. Das kannst du so nicht machen.
Aber der Schuss war jetzt auch nicht schlecht.
Der war auch gut. Die war ja auch im Hinspiel schon die auffälligste von denen, fand ich. Also hatte vorher noch eine kurze Verletzung, hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass die noch für uns reicht. Aber, nein, ne, Schmerz nur so.
Ja, Sport
hier, schon dich.
Ja, ach so, ja.
Ne? Nicht zu früh.
Ja, ist richtig.
Ja. Kann ja gefährlich sein, ne?
Ja.
Aber dann war auch für ganz uns. Lange wieder nichts, ne?
Dann ist in der zweiten Halbzeit nichts mehr passiert im Grunde.
Also,
oder?
Hinten raus, 83. Minute, habe ich noch einen Kopfball, Linde Bauereisen.
Ja, stimmt, das wäre hübsch gewesen.
Wirklich,
ja.
Der war auch wieder, nochmal kurz erinnert, 67. Minute Querfeld.
Ja.
83. Minute Bauereisen, auch super pariert.
Und bei Nele Bauereisen wäre auch noch so ein schönes Ausgerechnet dazugekommen.
Ja, auf jeden
richtig.
Fall.
Ja. So, und dann war
die hat mir insgesamt übrigens gut gefallen, möchte ich mal sagen.
Die
kam jetzt Halbzeit rein für
so
Antonia Halverkamps. Und Nele Bauereisen hat ja auch nicht unbedingt die einfachste Saison bisher gehabt. Die Einsätze, die sie hatte, war häufig etwas eher underwhelming.
Ja,
das hat mich sehr gefreut.
Als Stürmerin ist sie, glaube ich, wirklich gut. Als Wingback, wie du sie immer sagst, ne? So als Außenverteidigerin nicht so.
Ja, war sie, da war sie ja rechtes Mittelfeld. Genau. Wir spielen ja nicht mehr von der Kette.
Ja. Also ich meinte, weil du sagst, in der Saison so underwhelming, ich glaube,
ja.
Sie hatte ja da verschiedene Rollen auch.
Ja, genau. Da war, das war, auch in den Testspielen war das immer mal, sah irgendwie nicht so überzeugend aus.
Ja,
ja.
Ganz wichtige drei Punkte.
Ja.
Deswegen hatte ich dann nicht so viel Aufmerksamkeit für die Männer übrig, weil ich wirklich so dachte, komm, und dann war noch ewige Nachspielzeit und das hat 1000 Jahre gedauert, dann haben sie die nochmal verlängert. Es war, ja, das war, glaube ich, für die Frauen wirklich, wirklich wichtig, weil da die Tabellensituation bei weitem nicht so komfortabel ist wie bei den Männern. Oder, ja, ist
kann
auch jetzt
kann ja keiner damit rechnen, dass Essen plötzlich Punkte holt.
Ja, kann auch keiner damit rechnen, dass wir wie lange nicht gewonnen haben? Seit Leipzig und zweiter Auswärtssieg überhaupt.
Seit dem Gruppenfoto gegen Leipzig nicht mehr.
Ja. Seit dem 19.10., seit 2 Monaten nicht gewonnen. Das ist schon, ja.
War eine harte Zeit. Bin froh, dass jetzt erstmal ein bisschen Pause ist.
Ja.
Genau. Und das war, also, und das ist ja weiter so, dass sich die Mannschaft. Ja, also es waren jetzt ein paar mehr Spielerinnen wieder da. Naika Reisner wurde nochmal eingewechselt, auch sehr schön und erfreulich. Aber das scheint auch alles noch nicht so richtig Stammelf-fit zu sein. Und die Mannschaft stellt sich ja, hat sich ja zuletzt wirklich fast alleine aufgestellt.
Aber die
außer dass jetzt Marina Georgieva für Katja Orschmann reinkam. Ja, ja, klar, die Bank ist wieder voller, aber ich glaube, da reicht es halt auch nicht immer für 90 Minuten, das meine ich.
Nee, das ist aber okay, aber ich würde sagen, also wir hatten vorhin schon mal den Punkt, glaube ich, dieses von ganz unten. Ach nee, es war in der Pre-Show. möchte ich nicht nochmal wiederholen, aber fand ich super gut und ist jetzt Platz 9.
Genau.
Ja.
Und wie viel Punkteabstand?
Tabelle, das sind jetzt 8 Punkte Abstand. Ja, das ist tatsächlich jetzt ganz beruhigend.
Ja.
Nachdem der HSV ja nicht 2-0 in Führung ging wegen dieser Abseitssituation und stattdessen 1-3 verloren hat.
Ja, also
gegen Wolfsburg.
Andere haben auch schon mal gegen Wolfsburg nach Führung verloren.
Nein, ich war ja, ich habe mir das ja vor allem deswegen angeguckt, weil es mir nicht unwichtig war, dass der HSV verliert.
Ja. Auch hier würde ich jetzt nochmal kurz so die Zeit zur Reflexion nutzen. Und hier können wir, haben wir wieder das Ding, es ist Weihnachten, aber es ist nicht eine abgeschlossene Hinrunde, sondern es ist eine abgeschlossene Hinrunde und ein Spiel der Rückrunde.
Ja.
Also ist es eine abgeschlossene Hinrunde.
Ja, aber es ist auch ein bisschen mehr.
Ja.
Genau. Das? Hinrunde plus X.
Also wir betrachten nochmal die Saison hier bis Weihnachten. Und auch hier stelle ich erstmal die Frage, welche Spielerin sticht denn für euch so positiv hervor? Ich habe nur einen Namen.
Ja, haben wir, glaube ich, alle.
Nee.
Alle, die einen Namen haben, haben nur einen.
Dann ja.
Okay. Also bei wem ist es denn nicht Samantha Steuerwald?
Bei mir.
Ich überlege noch, ich bin nicht so schnell. Also ich kann mich jetzt da nicht so schnell. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Und ich will auch Jani wirklich widersprechen.
Hat alle Spiele gemacht?
Von ja, ja, vorne das, bis halt, hinten. Das ist genau der Punkt.
Nicht
dass
verletzt.
So viele, genau, dass so viele Leute, die ich eigentlich
gut gespielt
haben, aber auch lange verletzt waren und ich dadurch irgendwie so den Eindruck so verzerrt, finde ich gerade schwierig.
Hm.
Ja, ja, aber gut, wenn man es quasi so vom Faktischen her oder vom tatsächlich Geschehenen her ableitet, ist, glaube ich, Samantha Steuerwald schon die wichtigste Spielerin gewesen. Das würde ich schon sagen. Also so, sie hatte auch ihre Aussetzer, aber also wie alle, ist ja wirklich so, gab ja auch zwischendurch wirklich so eine tiefe Verunsicherung in der Mannschaft, zumindest sah es von außen so aus. Aber sie ist schon diejenige, die größte Stabilität hatte.
Gut. Dann, Robi, hast du noch einen Namen sonst?
Du weißt ganz genau, dass ich nicht genug Frauen gucke, um dir jetzt einen Namen
zu geben. Ich frage nur, wenn nicht, dann nicht, ist auch okay. Und wenn ihr euch so überlegt, was fandet ihr so enttäuschend?
Na, enttäuschend hört sich irgendwie an, als könnte man was dafür. Man kann nur in Grenzen, ich weiß, ja, man kann Belastung steuern, ist mir bewusst. Aber ich glaube tatsächlich, dass du irgendwann nicht mal mehr wusstest, wie die Bank so richtig voll kriegen sollst. Und du hast dann Jugendspielerinnen und dann gehen die auch direkt kaputt. Das hat mich, glaube ich, total fertig gemacht. Das ist nicht eine Enttäuschung über, du weißt schon, das hat eher was damit zu tun, dass du sagst, enttäuscht bist du denn tatsächlich über ein System, in dem man sich nicht gut genug auf sowas vorbereiten kann, in dem man nicht frühzeitig anfangen kann, dafür zu sorgen, dass eben solche Verletzungen oder diese Menge an Verletzungen nicht passieren. Also das ist tatsächlich, meine Enttäuschung gilt da einer anderen Sache. Und nicht
dem Schicksal.
Aber du weißt, was ich meine. Das ist halt wirklich, das ist so systembedingt. Und das hat nichts damit zu tun, dass diese Mannschaft irgendwas doof gemacht hätte. Und von dieser Mannschaft bin ich überhaupt ja kein bisschen enttäuscht. Also da habe ich eher so, dass ich, das hat mir einfach so leid getan, als klar war, die können nicht mehr nachlegen, weil woher willst du jetzt Leute nehmen? Und du hast dann so eine Verpflichtung wie Georgieva und denkst so, Gott sei Dank,
hatte die gerade Zeit.
Ja, na klar, aber das ist ja wirklich so, wurde denn und das hat dann Gott sei Dank auch gleich ganz gut funktioniert und so. Aber das ist eigentlich eher so, dass ich sage, dem Fußball der Frauen fehlt da was, nicht diesem Team fehlt da was. Mhm. Und von dem Team bin ich kein bisschen enttäuscht, gar nicht.
Ja, Enttäuschung würde ich auch nicht sagen, aber es gab wirklich Spiele, wo die so wo die Mannschaft so zerfallen wirkte. Also als ob wirklich, als ob die noch nie miteinander gespielt hätten. Wo der eine spielt einen Pass, der in so einer Situation angebracht sein kann, wenn die Mitspielerin diesen Pass auch antizipiert. Aber sie haben so völlig aneinander vorbeigespielt manchmal. Und das waren, ich weiß es gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber es war ja wirklich so eine lange Reihe von nicht so wahnsinnig erfolgreichen und erfreulichen Spielen. Und das, also wo sie deutlich hinter dem zurückgeblieben sind, was ich schon gesehen habe von ihnen. Also so, und ich glaube, ich hatte nie den Eindruck, dass es eine Frage der emotionalen Teamchemie ist, also dass es da irgendwie Missstimmung gibt oder so, aber das wirkte so fahrig alles. Und aber andererseits ist es natürlich auch so, wenn es müssen immer dieselben Spielerinnen spielen. Du hast andererseits im Training, also weiß ich nicht, wie willst du eine Spielform machen, wenn du halt nur noch 13 Spielerinnen hast oder so. Du hast im Training andererseits eben auch keinen Konkurrenzdruck mehr und auch kein also hast dann vielleicht auch wenig Möglichkeiten, besser zu werden. Also das hat schon auch alles Gründe, und das sind so, glaube ich, auch Konzentrationserschöpfungsgeschichten. Also so nicht nur, sie müssen immer spielen, sind physisch belastet, sondern eben auch immer Spiel durch dieses, ihr seid halt immer diejenigen, die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Dann kommt eben diese Serie von erfolglosen und auch teilweise wirklich auch schlechten Spielen, und das macht jetzt ja auch alles nicht einfacher. Und der Sprung von der zweiten in die erste Liga ist vielleicht auch nicht unerheblich, obwohl ja viele von den neuen Spielerinnen auch erst ausgiebige Erstliga-Erfahrung haben, aber das war zwischendurch schon schlechter, als ich es für möglich gehalten hatte. Und natürlich, wie gesagt, du kannst die Geschichte der Saison nicht erzählen ohne diese Verletzungsseuche. Also das stimmt halt auch.
Ja, da würde ich jetzt auch sagen, das ist wahrscheinlich so dieser Satz davor, den man vor allen Sachen immer sagen muss, die jetzt nicht so gut funktioniert haben. Mhm. Weil was schon aus meiner Sicht ein bisschen auffällig ist, ist, dass es halt keine so Entwicklung in diesem Aufbauspiel gab. Also hat man einfach diese Anpassung an die Bundesliga, glaube ich, noch nicht geschafft. Aber wahrscheinlich aus den Gründen, dass quasi eine gesamte Mannschaft ausgefallen ist. Mhm. Also wie sollen die sich da irgendwie da einspielen gemeinsam? Aber das ist gegen Mannschaften, aber auch, also dann hast du halt auch solche Sachen wie gegen Frankfurt, ne? Diese erste Halbzeit gegen Frankfurt.
Oh, Junge, 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 Junge.
Da hast du gedacht, das ist...
Die war enttäuschend.
Da hast du gedacht, okay, die sind von diesem Tempo auch so überfordert. Ja. Und dann hast du, und das war eher so, als ob, also no disrespect, ne, aber als ob Drittligist gegen den Bundesligist spielt im Pokal und völlig auseinandergenommen wird.
Weil da haben wir letztes Jahr besser ausgesehen gegen die erste von Frankfurt im Pokal.
Ja, so. Aber natürlich kann ich auch den Kontext ein bisschen herstellen. Aber das war schon so ein Punkt, wo ich sage, okay, die Bälle gehen halt wahnsinnig schnell verloren, und die haben halt dieses, du hattest das ja vorhin erwähnt, dieses sklavische Flach-Rausspielen-Ding drin, aber schaffen es halt nicht, da eine Schärfe in die Pässe zu bekommen und die Pässe halt auch an die Frau zu bringen.
Und oder Präzision auch.
Genau. Also das ist halt wirklich ein Punkt, wo ich sage, damit reißen sie sich auch so viel ein, dadurch, dass das halt dann nicht funktioniert. Ja. Ich verstehe, warum sie es machen, aber es muss dann halt auch klappen. Weil in der Bundesliga sind die dann schon nicht so schlecht, um diese Fehler auszunutzen.
Mhm. Ja.
Und so viele Tore kannst du gar nicht schießen, weil, das gehört ja auch noch dazu, Union hat sehr, sehr viele Chancen für Tore gebraucht. Ja. Außer gegen Leipzig.
Außer gegen Leipzig, ja.
Die wissen bis heute nicht, wie sie da 5-0 verloren haben.
Ist mir egal, sind denn da.
Nee, natürlich nicht. Gruppenfoto. Also alles gut. Also ich will es nur sagen. Und,
ja.
da hatte ich zwischendurch dann halt auch so ein bisschen zwar gedacht, ja, gut, ich sehe das mit diesen Verletzungen, habe aber auch gesagt, da hätte ich schon trotzdem eine Entwicklung irgendwie erwartet. Jetzt nicht eine Bombenentwicklung oder so, ne? Und ihr müsst hier unter die Top 4 kommen oder so. Aber von der Spielweise halt eine Entwicklung, nicht von den Ergebnissen zwangsläufig.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen Pragmatismus kann. Dann
haut also den Ball halt lang raus.
Eben, dann streue doch wenigstens mal einen langen Ball ein ab und an. Also so, macht's, also es ist, können sich ja, wissen ja alle genau, was passiert. Und dann gehen wir halt vorne ein bisschen drauf Und dann ist eben auch dann ist, glaube ich, auch dieses 4-4-2 nicht so wahnsinnig dafür geeignet, da Anspieloptionen zu bieten. Also das funktioniert auch nicht so wirklich gut. Es geht dann halt immer auf die Außenverteidigerin und die schlägt den Ball eigentlich dann immer irgendwie lang auf die Außenmittelfeldspielerin. So, okay. Oder manchmal noch den Pass ins Zentrum Richtung Sturm, wenn der nicht zugestellt wird. Also es ist, glaube ich, auch nicht wahnsinnig schwierig, Union zu pressen. Und sie versuchen es trotzdem immer, das Pressing umspielen. Und das gelingt ihnen nicht gut genug. Und ich finde es absolut ehrenwert und richtig zu sagen, und das ist, was wir eigentlich spielen wollen. Und das müssen wir entwickeln und da müssen wir besser werden. Aber wenn du es noch nicht richtig kannst, dann ist vielleicht in der Live-Situation das nicht die Zeit, das zu probieren. Immer zu probieren. So. Ja. Andererseits muss man eben genau zu diesem Frankfurt-Spiel, was wirklich, glaube ich, die schlechteste Halbzeit war, die sie gespielt haben. Wenn Frankfurt halt halbwegs in Form gewesen wäre, hätten die da 3-4-0 geführt. Haben sie halt nicht. Und dann wird es am Ende trotzdem 2-2. Und das ist ja, das spricht ja wiederum für andere Qualitäten in der Mannschaft. Und das ist was mich dann auch ein bisschen auch beruhigt, dass es das offensichtlich noch gibt. Und wenn man jetzt mal noch so diese ganzen weichen Quatsch zunimmt an Faktoren, also allein so dieses Instagram-Posting von Marina Georgieva, wo sie ihr Gefühl beschreibt, dass es eine der besten Entscheidungen ihres Lebens war. Die ist jetzt seit 2 Monaten da, die war lange verletzt, die spielt jetzt, die fühlt sich wahnsinnig wohl. Wenn man sich den ganzen Insta-Content von den Spielerinnen anguckt oder auch diese Doku auf Magenta, TV, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, wo da wurde dann Tanja Pawlak verkabelt und saß, als sie verletzt auf der Tribüne saß bei einem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube war es gegen HSV oder so. Und die sitzen da sitzen dann die verletzten Spielerinnen oben auf der Tribüne und du hörst sie, wie sie da mitfiebern und das scheint total gut zu funktionieren und das ist eine Sache, die mich dann auch sehr beruhigt. Weil ich glaube, wenn ein paar von den verletzten Spielerinnen zurückkommen, ist deutlich genug Qualität im Kader und ich glaube, dass die Gruppe in sich super gut funktioniert.
Ja, also worauf ich dann vor allem noch hinaus wollte, ist halt, man kann dann vielleicht auch noch über die Trainerposition nachdenken in solchen Situationen. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass man es nicht gemacht hat erstmal. Also weil es halt, also man kann ja nervös werden, ne? Also in solchen Situationen und es sind irgendwelche Spielsituationen, wo man denkt so, wieso ist da jetzt keine Entwicklung? Und ich hoffe einfach, dass wir da von den Verletzungen verschont bleiben und dann diese Entwicklung vielleicht im nächsten Jahr sehen.
Ja, das ist es, glaube ich, für dich, genau. Das ist, glaube ich, jetzt so diese harte, die Lernsaison, so. Wir erstmal ankommen in der Liga und dann kann man mal weiter gucken. So, und ich bin, also trotzdem, es sind ja 2 Abstiegsplätze und Jena scheint nun wenigstens nicht aus den Pötten zu kommen, so leid, wie es mir tut um die. Das sollte auch machbar sein, da nicht abzusteigen.
Ja, also das bitte, ne?
So, und dann, und der Rest ist mir dann auch erstmal egal. Also, so. Und natürlich ist es schöner, wenn es schön ist, aber so. Und nicht absteigen und dann wieder eben irgendwann mal wieder mit halbwegs voller Kapelle spielen. Und dann, wenn dann eben so Spielerinnen wie, die ja wirklich total wichtig war, Tomke Schneider zurückkommen oder so. Oder wenn man sieht, wie Naika Reisner in den ersten Spielen, was die da schon wieder für Entwicklungsschritte gemacht hat und wie das so halt je unterbrochen wurde, das ist halt schon wirklich auch scheiße gewesen. Also so nochmal besonders so. Und wenn daran wieder angeknüpft werden kann, dann sehe ich da eigentlich ganz optimistisch in die Zukunft.
Na gut, dann ist ja, also, oder will jemand noch was sagen?
Nee, gebe auch Hans-Martin einfach uneingeschränkt recht. Ich sehe es ganz genauso.
Dann ist ja morgen Weihnachtssingen, glaube ich, wenn ich richtig auf den Kalender geschaut habe.
Wir machen das immer am 23.12., Sebastian.
Richtig. Und morgen ist der 23.12. Ich habe schon
ein paar Tage Urlaub. Er ist doch desorientiert Zeit.
Genau, und krank, Urlaub, ihr wisst ja, ne? So, dann verliert man völlig die Zeit. Und dann wollte ich noch so Abschiedsworte bringen für Taktik und Sof.
Oh ey, Jungs, ich bin traurig. Ich will ja keine Abschiedsworte bringen, weil das heißt, die hören auf, das ist doch blöd.
Ich hätte jetzt gesagt, Danke für 5 Jahre hervorragende Unterhaltung.
Das ist genau, was ich damit gesagt habe.
Aha, okay.
Es macht mich wirklich unglücklich.
Was soll ich sagen? Ist ja deren Entscheidung. Also es ist,
ja, natürlich.
Also mein Podcast, ja. Mein Podcast-Medienmenü wird sich verändern dadurch.
Ja, aber ich habe tatsächlich in dem Moment, wo ich dachte, so, werde auch nicht jünger. Richtig. Gott sei Dank, die Jugend tut etwas. Und dann sagt die Jugend, ich hau einen Sack. Oh nee, ey, Jugend, mach doch sowas. Nee.
Ja, ich Leute, verstehe, man hat ein Leben. Nicht mehr belastungsfähig.
Ja, ich wollte gerade sagen, vier Tage Podcast-Woche machen und so.
Junge, das ist wirklich, also ich kann es leider einfach.
Wer soll denn unsere Podcast-Rente verdienen?
Genau, ich kann es einfach hundertprozentig nachvollziehen, weil ich weiß, dass man einfach ein Leben hat und Dinge zu tun hat und Arbeit und dies, das und dann einfach das erschwert. Und ich weiß auch, dass wir auch unterwegs eine ganze Menge Personal verschlissen haben und auch, dass es durchaus aufwendig ist in jeder Hinsicht. Also ich kann es einfach komplett nachvollziehen und finde trotzdem traurig. Aber ja, das heißt so viel wie danke.
Ja, wir finden unterschiedliche Worte für dasselbe.
Deswegen treten wir auch nur gemeinsam auf.
Hm. Na gut.
Ja.
Dann ihr Hasis.
Hasis. Ich habe noch die ganze Zeit überlegt, während ihr jetzt so schön über den Frauenfußball philosophiert habt. Wir spielen ja am 10. Januar schon wieder.
Ja.
Gegen OS.
Mainz.
Ja, ist ja gleichbedeutend mittlerweile. Und ihr wisst ja vielleicht, dass ich so einen latenten Hang habe für so Trash-Sachen wie Professional Wrestling. Und jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, Urs Fischer hätte am 10. Januar die Chance, das Lustigste zu tun, was jeden Trainer im Bundesliga-Fußball je gemacht hat.
Ein Leitermatch.
Nee, indem er einfach in das Stadion kommt und allen erstmal einen Stinkefinger zeigt.
Ich glaube, das käme auf allen Seiten nicht gut an.
Macht. Das würde er nie machen, aber ich fände das unglaublich witzig.
Meinst du ein Hallo, ihr Ficker?
Ja, sowas.
Mhm. Boah.
So einen richtigen schönen Heel-Turn.
Du hast auch kein Herz, hast du nicht. Ich freue mich da auch ein bisschen drauf, ehrlich gesagt. Also weil ich sehr schade fand, dass wir uns von ihm nicht verabschieden konnten.
Ja, ich verstehe das, aber ich bin eigentlich schon wieder auch nicht bereit.
Nee, der soll ordentlich begrüßt werden vor dem Spiel und
selbstverständlich.
Danach.
Selbstverständlich. Und
ich werde hoffe auch auf eine Choreo und bla, aber.
Ja.
Echt?
Oder zumindest, oder nicht eine Choreo, aber ich hoffe auf was von der Waldseite, so. Irgendwas wird kommen. Eine Tapete meinetwegen. Irgendwie schon, oder? Weiß ich nicht.
Es war schwierig tatsächlich, weil es einfach dann keine Gelegenheit mehr gab. Und ich verstehe das schon. Ich verstehe auch das Bedürfnis. Ich bin immer noch nicht mit diesem Moment so, ich kann den noch nicht so. Ich wünsche Urs Fischer wirklich einfach krass alles Gute. Ja, aber
nicht mit der.
Aber ich wünsche halt Mainz ja nicht so sehr alles Gute, weil irgendjemand muss doch auch absteigen. Und es ist so ein bisschen. Mir geht's gerade wie den Köln-Fans, die gesagt haben, ja, mit Steffen Baumgart steigt er halt nicht ab.
Das ist richtig.
Und ja, das ist was Ähnliches, denke ich, in Richtung Mainz. Mit Urs Fischer steigt er nicht ab.
Aber wir haben jetzt ja auch hinlänglich über die komfortable Tabellensituation gesprochen. Und das vielleicht kann man da, also man sollte die Abstiegsränge nie aus den Augen verlieren.
Ja.
Als Union-Fan, gar völlig klar.
Wie viele Punkte bist du Champions League, Robert?
Wann endlich Hattrick Mosquera?
Ja.
9 Punkte.
Aber ich gönne Urs Fischer jeden Punkt, der dann am Ende genau einer weniger ist, als wir haben.
Ja.
So.
Ja, und mit der Tapete warten wir mal den Spielverlauf ab. Ne?
Nein, und nee, wenn dann nur davor, also so. Nee, mit Anpfiff ist vorbei. Also dann ist er der gegnerische Trainer, also muss man nicht persönlich beleidigen oder so. Aber dann gar nichts. Ich will nur kurz nochmal sagen, hallo Urs, es war uns nicht einerlei.
Ja, das ist...
Das schreibst du auf deine Tapete.
Nee, das erklärt dann der Waldseite.
Ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen, Leute. Und zwar, Ich habe
in so vielen Sachen.
Wir hatten ja gerade über Taktik und Soft gesprochen. Und in der vorletzten Episode, in der wir ja nicht gesendet hatten, glaube ich, da, oder vielleicht haben wir auch gesendet, aber die
hatten, wir haben einiges Male jetzt nicht gesendet.
Richtig. Ja. Und sie hatten genau in der Sendung diese Nachricht, dass Urs Fischer in Mainz übernimmt. Und dann war Team Suff wirklich so sprachlos und fassungslos. Und du hast gemerkt, da ist was nicht verarbeitet. Da muss nochmal eigentlich eine Podcast-Therapie rüber. Und ich habe das nicht.
Was hast du nicht?
Was jetzt so?
Ich habe dieses Gefühl nicht. Ich habe nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das ist 2 Jahre her. Ich habe mich damit abgefunden, dass er nicht mehr Trainer ist. Ich schätze das total wert, was er hatte. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, dass ich gedacht habe, der muss ja jetzt irgendwann mal einen anderen Verein übernehmen.
Ja, das ist ja richtig.
Weil sonst ist er richtig weg vom Fenster und dann geht er halt nur noch Fliegen fischen. Und das kann ja, weiß ich nicht, ob das alle so wollen. Und
ich war mir halt nicht sicher, ob was er will. Also so.
Ja, genau.
Ich hätte doch total damit leben können, dass er nur noch Fliegen fischen geht. Aber wenn er noch arbeiten will, dann klar, total.
Und macht dann fand unbedingt. Ich aber Mainz eigentlich eine ganz interessante Aufgabe.
So. Schwierige Aufgabe.
Ja, auf jeden Fall eine Herausforderung, kann man schon so sagen. Mainz? Ja, und ist auch, ja, ich weiß schon, was du meinst, und ist auch nie Hoffenheim und ist auch irgendwie kein, also ja, alles richtig.
Geht schlimmer, ja.
Eben. Genau, alles richtig.
Leipzig.
Ja, die holen sich keinen Ausfischer.
Nee, hätte ich auch gedacht. Ja, bin ich, also ja, nee.
Augsburg hätte ich schlimmer gefunden.
Möglicherweise. Ja, ich kann das nicht sagen. Das war einfach nur so was, wo ich irgendwie, ich fürchte, dass ich bei dieser Pressekonferenz sehr doll vergleichen werde und das wird wehtun.
Aber habt ihr nicht schon längst, also jetzt mal ganz ehrlich.
Nein.
Wir hatten so viele Trainer zwischendurch.
Ja, die haben so mich alle nicht, also wie soll ich sagen.
Drei.
Das,
oder?
Also von Trainern, den Haupttrainern jedenfalls, ja.
Ja. Drei. Ja gut, und dann noch.
Und dann immer noch mal Marie-Louise Ether und Marco
Kutter. Ja.
Aber ich habe damit irgendwie, also so, ich habe da keine Vermissungsgefühle, also auch nicht nach der guten alten Zeit oder so, weil irgendwie ich meine Trauer bewältigt, wollte ich sagen.
Das ist schön, Sebastian, das freut mich ganz
außerordentlich. Also für mich funktioniert.
Für dich geht's, bei dir geht's, okay. Ja.
Ich bin da auch eher bei Sebastian tatsächlich. Mhm. Also und auch, dass ich, dass mein also Mainz soll hinter uns bleiben, aber ich,
jeden
ich,
Fall.
Ich gönne Urs Fischer von vollem Herzen, dass er, wenn er das eben möchte, dass er wieder einen Trainerjob auch in der Bundesliga bekommen hat. Er ist ja auch zu uns gekommen damals mit dem Ziel, in die Bundesliga zu kommen, als Trainer sich da zu etablieren. Und
wir haben ihm den Wunsch erfüllt.
Wir haben alles den Wunsch erfüllt. Wir haben uns alle gegenseitig Wünsche erfüllt. Und ich gönne ihm total, also ich wünsche ihm wirklich alles Gute.
Ja.
Also auf persönlicher Ebene ohnehin und auch sportlich, solange ist Union nicht gefährdet. Also.
Das geht mir ja grundsätzlich wirklich genauso.
Also ich packe keine Taschentücher aus, weder aus Gehässigkeit gegenüber Mainz, vielleicht doch, aber auch nicht, weil ich jetzt Urs Fischer hinterherweine, wenn er dann kommt.
Nee, nicht hinterherweine, aber man kann ja trotzdem sich weiß ich nicht, wenn man auch im Guten auseinandergegangen ist aus einer langen, bedeutungsvollen Beziehung.
Also er kriegt sich ja im Fußball
Gott. Kann man sich ja auch freuen, diese Person wiederzusehen. Und das, auch ja das kann ja trotzdem auch einfach emotional noch mal ein bedeutsamer Moment sein. Also ohne, dass man sich was zurückwünscht, ohne, dass man hadert, richtig. Sondern einfach nur sagt, ach Mann, wir haben uns echt lange nicht gesehen. Schön.
Wie geht's denn dir mit der Neuen?
Ja, das ist ja gar nicht unser Thema. Unser Thema ist ja unsere Beziehung zueinander. Und die ist ja gut.
Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass ich Nenad Bjelica vergessen habe.
Ach so, ich nicht.
Dass der Trainer bei uns war.
Ich dachte, die ganze Zeit überlegt. Den Stinkefinger auf Nenad Bjelica an.
Nee.
Aber das war ja natürlich ein.
Ist es dir auch mit Erschrecken wieder eingefallen?
Ja, wahrscheinlich. Jetzt. Ich habe tatsächlich, weil du gerade meinst, wir hatten drei Trainer seit. Wer war denn der dritte? Und ja.
Immer dran denken, sein erstes Spiel für uns war ein Champions League-Spiel.
Ja.
In Prager. Ich war da. Das war vor kurzem, also und dann halt 2 Jahre früher. Hatte Matze Koch auf seinem Insta.
Ich glaube, da war tatsächlich die Urs-Fischer-Wunde noch zu frisch, als dass ich mir Nina Belitzer irgendwo ins Herz hätte holen können.
Ja.
Aber mittlerweile, um jetzt mal abzuschließen, weil ihr gerade geredet
ich
habt.
Ich wollte gerade sagen, ja, wenn gut, die Wunde sehr verheilt gewesen wäre, hätte es nicht geschafft.
Ja, aber um das, was ihr gerade angefangen habt, auch von meiner Seite nochmal, also ja, ich bin auch eher der Meinung, er soll um Gottes Willen auch endlich mal wieder einen anderen Job machen. Und das ist halt das Fußballgeschäft. Wenn er in der Bundesliga ist, spielen wir halt mal gegen ihn. So kommt er halt dazu. Und ich habe zu Mainz traditionell ja auch persönliche Gefühle.
Danke, Dimo Wache.
Gruß an Dimo. Da ist jetzt nicht der sympathischste Verein, zu dem man hätte gehen können, aber da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Grischa Brömel Hoffenheim verziehen.
Ja.
Ja.
Und damit ist der Grischa ist mir auch gerade eingefallen. So ungefähr ist, glaube ich, das, was die Leute dann, also was ich auch habe, Urs Fischer gegenüber. So. Also ich finde, dass er genauso herzlich begrüßt werden sollte wie Grischa.
Ja, ja.
Und Grischa
ja.
Wird ja von allen Ehemaligen schon am herzlichsten begrüßt.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine Runde Mitleid.
das kann ja bei Urs auch gerne dazukommen. Ne? Habe ich keinen Leid.
Das kann sein.
Boah, könnt ihr euch vorstellen, Urs Fischer feiert Karneval?
Ich glaube, das wird nicht
der
passieren.
Der ist Schweizer, die haben sowas doch auch.
Ja, aber ich glaube, so wie Steffen Baumgart, Rosa Einhorn, das findet nicht statt.
Nee, so nicht. Außerdem heißt das nicht Fasching in Mainz?
Ja, Fastnacht.
Fastnacht? Ach, was weiß ich.
Die sind da Alarv, ne?
Ich weiß doch nicht, wie
die ganzen Katholen haben ihre Feiertage, was wisst ihr denn dazu?
Okay, bevor wir jetzt hier noch weitere Gruppen durchbeleidigen.
Nein,
war keine Beleidigung.
Nein, ich hoffe, die haben alle,
Unverständnis.
Machen sich jetzt alles schön. Ich habe da einfach nur keine Ahnung von.
Gut. Macht euch mal alle schön.
Wünschen wir euch morgen allen, die da hingehen oder es wie wir im Stream sich anschauen, ein wunderbares Weihnachtssingen.
Ja.
Und hervorragende Feiertage.
Ich sage immer erholsam und ich meine das ernst. Zankt euch nicht.
Ja. Aber hervorragende Feiertage. Also,
meinst du das groß. Zu allen anderen oder auch zu mir?
Zu allen Menschen okay. Auf der ganzen Welt.
Bin ja besonders zänkisch.
Ich weiß.
Ja, denn?
Nee, erholt euch gut. Wir sehen uns und hören uns und so, ne? Neues Jahr.
Bis die Tage.
Bis denn.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.